Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radiotux-Sendung Januar 2017. Heute wieder mit Legic. Hallo Legic.
Hi.
Bist du wieder gesund?
Ja, ich hoffe, ja, du wirst wieder krank und ich werde gerade gesund, so quasi. Und irgendwie ist es verhext.
Ja.
Irgendwie ist es verhext.
Ja, wir haben es ja auch leider nicht geschafft, uns auf dem Chaos-Kongress da zu treffen. Du hast leider keine Karte bekommen, gell? Wir hatten
genau.
Ja überlegt, ob das irgendwie mal noch was wird. Ich hatte ja dann über Umwege doch noch eine ergattert und ja auch ein paar Interviews gemacht. Aber vielleicht klappt's ja, wo auch immer er dieses Jahr sein wird, dieses Jahr dann nochmal.
Ich bin ja dafür, dass er in Köln stattfindet, dann ist er direkt bei mir um die Ecke.
Genau, oder vielleicht schaffen wir auf Frostcon oder so nochmal. Da war ich ja zumindest auch letztes Jahr mal einmal kurz. Ansonsten, ja, vielleicht hört man es noch an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen wieder krank und ein bisschen Kopfschmerzen habe ich auch. Aber war irgendwie terminlich mal wieder ein bisschen schwierig. Erst war der eine krank, dann war der andere krank.
Ja, das ist halt so. Wir haben in Köln so ein gutes Sprichwort. It is wie it is und it could wie it could.
It could wie it could, genau. Es kommt, wie es kommt. Ihr müsst ja demnächst auch schon wieder raus da und feiern gehen und so.
Genau, jetzt nächsten Monat, glaube ich, Ende nächsten Monats geht es wieder los mit Karneval.
Da müssen wir die Februarsendung früher aufnehmen, sonst hast du keine Zeit.
Ja.
Weil du nur draußen am Kamelle, oder Kamelle heißt das Zeug, oder?
Genau, Kamelle.
Fangen bist,
Kamelle fangen und Kölsch sprechen und trinken, ne?
Achso, okay, ja. Ja, macht mal. Ich weiß nicht. Also hier gibt's ja auch schwäbisch-alemannische Fastnet. Ich bin da irgendwie raus. So nur am Faschingsdienstag mal verkleiden. Also Und dann war es das auch schon wieder für nächstes Jahr dann. Bis dahin. Naja, wie es auch immer ist.
Hier kommst du nicht drum rum, wenn du durch Köln einfach nur normal durch in die Straßenbahn einsteigst. Da sind alle kostümiert und haben Karnevalsmusik an. Also da ist richtig Stimmung in ganz Köln. Da musst du wirklich aus Köln raus, wenn du nichts mit Karneval zu tun hast.
Okay. Kann man ja machen.
Ja, es gibt Woche auch dann einfach Leute, mal die das halt nicht aushalten können oder sowas, oder auch Leute, die gerade krank werden oder sowas, denen ist das natürlich dann auch unangenehm und deshalb, ist es aber, dass sie dann meistens rausfahren in die Eifel oder so, also da, wo du da irgendwie komplett abgetrennt bist, so ein bisschen.
Ja, naja, gut, dann trotzdem viel Spaß nächsten Monat. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, noch die Januarsendung, wieder mal kurz vor knapp. Und wir haben uns gedacht, dass wir schon fast traditionell, oder? Wir haben die letzten 3 Jahre, haben
genau,
wir das, glaube ich, immer gemacht. Also einen Jahresausblick geben wollen, wie es aus unserer Sicht, was aus unserer Sicht so kommen könnte. Was
genau, wir haben quasi unsere Glaskugeln wieder herausgeholt, abgestaubt, ja, und jetzt sind wir wieder bereit für 2017 und sagen euch, was auf euch zukommt.
Genau, wir hätten nochmal so einen Gegencheck machen, aber ich denke mir jedes Jahr, ich müsste eigentlich nochmal die Sendung vom letzten Jahr hören, gucken, was wir da für Schwachsinn erzählt haben und gucken, ob überhaupt irgendwas eingetreten ist.
Ich gehe halt immer davon aus, dass wir sehr präzise waren.
Bestimmt, genau, weil wir haben das ja einfach im Blut sozusagen. Gut, kommen wir zu dem traditionellen Thema Linux auf dem Desktop, weil das ist garantiert dieses Jahr das Jahr von Linux auf dem Desktop.
Jedes Jahr ist das Jahr von Linux auf dem Desktop, das wissen wir doch.
Stimmt, aber den Witz muss man auch einfach immer bringen, oder? Wobei, genau, ich meine, letztes Jahr war es tatsächlich so, dass Linux erstmals, glaube ich, 2% übersprungen hat in mehreren Statistiken, also ja, also
in den Statistiken, wo man nicht so ganz genau weiß, wie die alles da zusammenzählen. Ne?
Genau, also ich meine, geht natürlich um Rechner, die online sind und dann bestimmte Webseiten besuchen, die halt da zählen. Ich weiß nicht, welche dazu gehören, aber ja, sagen wir mal, trotzdem über 2% und das war bisher in den Statistiken noch nicht so.
Die 3% werden angestrebt jetzt.
Genau, und das wäre so meine Prognose für dieses Jahr. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr dann die 3% überspringen werden, oder?
Was genau, sagst du dazu? Ja, natürlich. Wir müssen natürlich immer noch positiv denken und positiv in die Zukunft schauen, ne?
Ja, wie gesagt, wobei, ich habe es letztens auch in der Binärgewitter-Sendung schon gesagt, also ich hatte jetzt so das Gefühl, dass mehrere Leute, die früher mal Linux verwendet haben, jetzt eine ganze Zeit lang Macs verwendet haben und jetzt halt wieder so ein bisschen zurückgehen. Also ich habe das an mir beobachtet oder auch an ein paar anderen Leuten so in meiner Peer Group, dass es tatsächlich, die Geräte, die Apple gebaut hat, eine Zeit lang sehr, sehr spannend waren und die auch gut gekauft wurden. Und jetzt gerade in letzter Zeit sieht man halt einen Rückgang in der Statistik für macOS und Linux steigt wieder. Gut, hat vielleicht auch noch was mit Windows 10 zu tun, dass Leute halt auch unzufrieden sind mit Windows 10, aber die Leute waren auch unzufrieden mit Windows 8 und Windows Vista und das hat sich jetzt in den Statistiken nicht so ausgewirkt. Vielleicht ist es auch ein Overall-Ding, aber ist auf jeden Fall ein schöner Trend und lassen wir uns mal gucken, wie es dann dieses Jahr ausgeht. Und wie gesagt, ich würde jetzt mal sagen, ja, 3% sind machbar.
Ja, vielleicht sogar 4%, je nachdem, wie sich Microsoft und Apple anstellen. Wenn die da so richtig wieder noch mal sowas raushauen, so ein MacBook Pro, dann kann ich mir das durchaus vorstellen.
Okay, also konservative Schätzung, wir schaffen 3%, optimistische 4-5.
Genau, so 4% sagen wir mal bis Ende des Jahres. Oder vielleicht so jahreshoch, wenn da irgendwie wieder was rausgehauen wird, was irgendwie den Leuten um die Ohren fliegt oder sowas oder was die Leute nicht mögen. Und dann gibt's ja auch immer mehr Hersteller, die eventuell dann auf Linux auch setzen für als Alternative so ein bisschen. Und
ja, finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung. Also ich habe mir jetzt auch so ein Gerät geholt. Ich habe mir das Dell XPS 13 geholt. Haben wir auch drüber geredet schon mal. Genau, es gibt halt so echt so mehr Hersteller, jetzt auch im größeren Stil, die tatsächlich Geräte mit Linux verkaufen. Also vorher waren es halt immer so kleine Buden, die halt Geräte von Lenovo oder so gekauft haben und dann halt ein angepasstes Linux draufgepackt haben und die das dann halt mit, ja, also sowohl die Linux als auch die Windows-Lizenz, aber halt schon ein Linux-Notebook verkauft haben. Und jetzt kommen tatsächlich immer mehr Hersteller, bei denen du dir gleich ein vorgefertigtes Linux-Notebook holen kannst. Also ein paar Dell-Geräte sind jetzt nur ein Beispiel, aber Dell ist halt ein großer Player in dem Markt.
Genau.
Was ich halt gut finde, dann liest man ja ganz öfter die Tuxedo Books, also da habe ich jetzt auch schon zumindest einige in freier Wildbahn gesehen und wäre für mich auch eine Option gewesen. Also wie gesagt, ich habe jetzt das Dell XPS geholt und habe bis auf dass dieses Touchpad irgendwie ich da ständig drüber komme und obwohl ich gesagt habe, hey, schalte ich nach so und so vielen Millisekunden aus, wenn ich tippe, klappt das irgendwie nicht so richtig. Das ist so mein größtes Problem an dem Notebook gerade. Da muss ich nochmal gucken, ob man das irgendwie feintunen kann oder ob der einfach nicht diese Touchpad-Einstellungen übernimmt oder so. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Also das ist so das Einzige, was wirklich extrem nervt, dass ich halt beim Tippen immer wieder drüber wisch und er mir dann halt Text löscht oder so. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Kenne ich auch von anderen Notebooks her nicht. Und normalerweise sagst du halt im Synaptics-Treiber, ja, hier, wenn getippt wird, dann schalte halt aus. Da weiß ich noch nicht, warum das bei dem so schlecht funktioniert. Und es hat ein paar Probleme im 2,4 Gigahertz-Bereich mit dem Treiber, aber ansonsten bin ich sehr glücklich mit dem Gerät. Dann diese Tuxedo Books sind eine Variante und dann kam ja die Woche auch noch die News raus mit diesem Slimbook. Genau. Was war das? Auch eine spanische Firma oder so, ne?
Genau, es ist eine spanische Firma. Die haben schon früher, genauso wie Tuxedo, aber dann meistens in Spanien schon mit Linux-Distros quasi zusammengearbeitet oder sagen wir mal so, sie haben sich einfach Linux-Distros geschnappt und haben dann die Notebooks quasi, vorgefertigte Notebooks aus Asien quasi genommen und dann da einfach ein Linux draufgeklatscht und haben das dann verkauft. Und jetzt sind sie auf die KDE-Community zugegangen und haben, also das ist glaube ich letztes Jahr gewesen, haben dann gesagt, ja, wir wollen da irgendwie was mit einem KDE-Branding machen. Also wir wollen da jetzt noch mehr machen, als nur so 0815-Notebook zu nehmen, sondern wir wollen so eine richtige High-End-Hardware nehmen. Also für damalige Verhältnisse High-End heutzutage würde man das, glaube ich, nicht mehr so ganz so sagen. Aber zumindest für Apple-Nutzer ist das so ungefähr, spielt das in der gleichen Liga. Ja, es basiert halt eben auch auf der Skylake-Architektur, das wollte ich damit sagen, also der vorletzten Generation, der sechsten Generation von Intel und nicht der neuesten Generation. Aber ja, die wollten halt mehr machen. Die wollten halt wirklich dann mal mit einer Community zusammenarbeiten, in dem Fall mit der KDE-Community, um wirklich das Betriebssystem, den Desktop und die Hardware aufeinander abzustimmen. Also so etwas Ähnliches zu machen, was Apple immer verspricht. Und das ist denen, glaube ich, auch sehr gut gelungen mit dem Slimbook. Zumindest von dem, was man da jetzt momentan von den Specs her lesen kann, passt das alles wie die Faust aufs Auge, weil das läuft am besten, glaube ich, mit KDE Plasma als Desktop. Und das ist halt eben auch das, die Besonderheit, die eine Besonderheit. Die andere Besonderheit ist einfach, dass das ein Ultrabook ist. Das sieht quasi aus wie so ein MacBook Air. Und
genau, Aluminium
gefertigt. Zeit. Also da ist ein bisschen was Plastik natürlich auch dran, aber Aluminium vor allen Dingen auch gefertigt, Unibody-Gehäuse. Es gibt mehr Anschlussmöglichkeiten als an so einem MacBook Air. Das heißt, es sind zwei USB-Anschlüsse dran. Wow. Ja, das ist schon mal was. Und es sind USB-A-Anschlüsse, das heißt, damit kann man auch was anfangen. Also es ist auf jeden Fall schon mal, es geht schon mal in eine ganz andere Kategorie als so ein 0815 ThinkPad oder sowas, was ja so 1000 Anschlüsse hat und etwas dicker ist und wo dann die Funktionalität über dem Design steht, sondern hier hat man wirklich gedacht, okay, wir bringen Funktionalität und Design zusammen und schnürt ein Paket. Das Ganze ist jetzt abgestimmt auf die KDE hauseigene Distro. Eigentlich ist es keine Distro, aber sagen wir mal Distro KDE Neon. Weil sie halt eben auch eine ISO rausgeben und jetzt mittlerweile auch eine User-LTS-Version haben, also eine Long-Term-Support-Version haben, die halt dann mit eben dem stabilen KDE Plasma 5.8er Desktop daherkommen, der ja auch Long-Support hat. Und Ja, das ist eben das Slimbook. Und da gibt es zwei Varianten von, Core i5, Core i7. Da kann man sich also auswählen, was man haben möchte von in Sachen Leistungsfähigkeit. Man kann es sich frei konfigurieren, was Arbeitsspeicher und so weiter angeht. Und ich glaube auch, der Preis ist angemessen für das, was da geliefert wird. Wenn ich mir überlege, es gibt zwar andere Ultrabooks, die jetzt schon mit Kaby Lake ausgestattet werden, aber da beginnen auch die Preise ab 700 Euro und dann kriegt man eben nicht ein Unibody-Gehäuse, sondern dann kriegt man da irgendwie Plaste oder sowas, also Plastik ganz viel. Und deshalb finde ich, glaube ich, der Preis so 780 Euro geht's los, ist, glaube ich, da doch schon recht angebracht, was die Slimbooks angeht. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass man da eine neue Klientel ansprechen möchte. Ne?
Sogar 729 nur.
729 Euro, siehst du, noch besser.
Ist der Einstiegspreis. Ja, also hätte ich jetzt nicht schon das XPS, hätte ich mir das jetzt wahrscheinlich gejobbt. Also es ist, ich bin ja auch KDE-User. Von den Specs her passt es soweit. Also man kann sich auch auswählen, wie groß die M-SATA-Disk sein soll, die da drin ist. Und wenn das wirklich alles gut aufeinander abgestimmt ist, eventuell noch besser, als es jetzt halt beim XPS 13 ist, dann hätte ich mir das glatt geshoppt. Schade, dass ich erst vor ein paar Monaten mir was geholt habe. Wäre auf jeden Fall ein Kandidat bei mir jetzt gewesen. Ist dann natürlich eher was für Leute, die tatsächlich KDE verwenden oder KDE mal eine Chance geben wollen oder sowas. Da, aber dann wäre das eine Möglichkeit. Also,
genau, das ist ja die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, man kriegt einen Laptop mit KDE-Branding, man kriegt einen Laptop mit einem Pinguin als Taste. Da ist auch noch ein Windows als Taste drauf, aber daneben ist der Pinguin auch drauf. Das heißt, direkt so Dual-Boot-System kann man sich auch zusammenbasteln oder man installiert sich ein anderes Linux-Distro drauf, das geht sicherlich auch. Und da man darauf geachtet hat, dass das Ganze natürlich auch möglichst mit einem modernen Linux direkt ausgestattet funktioniert, ohne dass man so spezielle proprietäre Treiber braucht, ist das sicherlich auch eine gute Option für die Leute, die vielleicht eine andere Linux-Distro draufpacken wollen. Aber hauptsächlich ist es natürlich erstmal für die gedacht, die die KDE User Experience haben wollen.
Mhm. Ja, also, finde ich vor, aber insgesamt ist es einfach eine gute Entwicklung, oder?
Genau, stell dir mal vor, du hast jetzt gerade gesagt, ja, ich habe mir vor ein paar Monaten schon ein Notebook mit Linux gekauft und jetzt kommt noch eins raus, das mich genauso interessiert. Stell dir das mal vor ein paar Jahren hätten wir gar nicht davon träumen können.
Ja, genau. Ja,
und dann ist ja jetzt noch, das sind jetzt ja kleinere Hersteller, so ein bisschen Slimbook, Tuxedobook, das ist vielleicht auch eine gute Publicity für so Crowdfunding und solche Geschichten. Und dann gibt's ja natürlich noch viele andere Sachen. Es gibt große Hersteller, die einsteigen. HP verkauft für ihre Entwickler auch eben Notebooks mit Linux drauf im Business-Bereich. Okay. Acer hat, die haben eine eigene Linux-Distro, die sie verkaufen und die ganz populär ist, ich habe den Namen vergessen, vor allen Dingen in Asien sehr populär ist und dort verkauft wird wie Hulle, auch mit Linux drauf. Und dann gibt's ja noch die ganzen jetzt Crowdfunding-Produkte, die so ein bisschen noch mehr versuchen in dem Bereich. Also Linux drauf ist ja nicht dann genug, sondern die wollen dann halt noch mehr machen. Das heißt, sie wollen nicht nur, dass da ein Linux drauf ist, sondern das soll möglichst auch ein Linux sein ohne Blobs, ohne proprietäre Software drauf. Das heißt, da wird sogar, das geht runter bis aufs BIOS. Das heißt, da wird das UEFI ausgetauscht durch ein LibreBoot oder einen OpenCore, ne, wie ist es, OpenBoot? Ich hab's vergessen, OpenBoot, ne. Dieses
Coreboot.
Coreboot, genau, so hieß es. Coreboot. Also Coreboot, Libreboot und sowas alles. Das soll da ausgetauscht werden. Und
genau,
das
und dann
zeigt
muss man noch die Binaries, diese Binary-Blob da, diese Intel-Management-Sache
noch rauspatchen. Rauspatchen, genau.
Ja, dann wäre es wirklich so richtig frei langsam. Aber
genau.
Mir würde es, also ja, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, ja. Ist natürlich cool, wenn du wirklich alles frei hast. Aber ich meine, es ist trotzdem schon mal gut, dass du jetzt überhaupt die Auswahl hast und hingehen kannst, ja, ich will das Notebook mit Linux, bitte.
Genau, das ist ja.
Wie gesagt, ich weiß auch, die ersten Notebooks, die ich mir gekauft habe, oh, was das für ein Stress war, überhaupt zu sagen, ich will die Windows-Lizenz wieder haben, bitte, oder ich will es halt nur mit FreeDOS ausgeliefert haben, dass du nicht die x-tausend, naja, tausend nicht, aber die paar hundert Euro für eine Windows-Lizenz ausgeben musstest. Das war richtiger Stress und jetzt hast du halt wirklich wirklich schon die Auswahl. Das ist schon, das ist eine gute Entwicklung, die letztes Jahr angefangen hat und die dieses Jahr ganz klar weitergeht. Und wenn du sagst, ja, HP und andere Hersteller springen da drauf auf, ja, gucken wir mal, wie das dieses Jahr weitergeht und hoffentlich ist es auch ein gutes Geschäft für sowohl Tuxedo als auch hier Slimbook, dass sich das lohnt. Also ich weiß auch nicht, ich kenne auch keine Zahlen, wie viel Dell da zum Beispiel verkauft, aber da sie immer wieder auch die neuen XPS 13 gerade als Linux-Version auch rausbringen, scheinen das ja genug Leute zu kaufen. Ja, ist zwar immer, die Unterstützung ist zwar immer noch nicht hundertprozentig, ja, wie gesagt, es gibt immer noch wieder Probleme, aber es ist trotzdem eine sehr schöne Entwicklung, die sich 2017 dann hoffentlich noch weiter verstärkt.
Genau, also wir haben jetzt die richtig große Auswahl auch an guten Linux-Produkten, die wir einfach kaufen können, wo das alles fertig konfiguriert daherkommt und wo wir selber nicht irgendwie rumfrickeln müssen. Und das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung. Und es zeigt ja auch so ein bisschen, dass halt wirklich nicht nur Dell, HP und Acer da irgendwie dran gehen und dann ihren Kram drauf liefern, der meistens natürlich mit proprietären Treibern kommt, sondern auch die Entwicklung, dass es halt eben auch den anderen Punkt gibt, der Stallmans, würde ich mal sagen, die also komplett alles frei haben wollen und dass es dafür auch einen Markt gibt und dass sich dafür einen Markt bilden kann, auch wenn er recht klein ist natürlich, weil das ist halt eine Nische, aber das ist gut, dass es eben diese Entwicklung gibt und die zeigt auch, dass es in die richtige Richtung geht. Und das ist ja noch nicht alles, dann gibt es ja natürlich neben den Notebooks, gibt es ja diese ganzen Raspberry Pi ähnlichen kleinen Mini-PCs, die immer wieder auftauchen, da gibt es ja, ich glaube jedes Jahr kommen dann noch 12 oder 13 neue hinzu und die werden natürlich auch meistens mit Linux ausgestattet. Also ich habe noch keinen so einen, also da gab es mal einen Versuch mit Windows 10 oder sowas auszuliefern, aber das hatte dann keine grafische Oberfläche, sondern da hatte man dann nur einen Webserver drauflaufen. Ist auch nicht so das Beste. Und ich glaube, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht, dass die Vorteile gesehen werden von einem freien Betriebssystem, was man da einfach irgendwie draufklatschen kann, was nichts kostet, wo sich eine Community drum kümmern kann, das auch zu verbessern. Also beim Raspberry Pi gibt's ja hunderte von verschiedenen Images, die man sich runterladen kann. Und das Raspberry Pi ist ja nicht das einzige, sondern da gibt's ja noch Odroid und Banana Pi und wie sie alle heißen. Und da gibt's zig Images drauf für die verschiedenen Anwendungszwecke, die man eventuell haben könnte. Multimedia-PC, Webserver und so weiter und so fort. Und ich finde das eine
Smart Home.
Genau.
Ich komme ja jetzt mit Smart Home langsam um die Ecke. Ich habe jetzt angefangen und habe mir jetzt auch ein Pi schon geholt und mal da die Distro runtergeladen und so. Aber ich bin noch nicht weitergekommen. Also ich habe jetzt noch keine Geräte angeschlossen oder so. Aber das ist auf jeden Fall auch natürlich ein Bereich, in dem eine Raspberry Pi oder so diese kleinen Computer oder vorstoßen und in dem es da auch viele Möglichkeiten gibt und ich bin da jetzt mal gespannt, wie ich das dann zusammenklöppel. Fängt jetzt an, bei mir auch Smart Home, definitiv eine lustige, spannende Geschichte.
Wird, glaube ich, auch ein Trend in diesem Jahr sein, das mit dem Smart Home, weil es immer mehr Geräte gibt, die rauskommen und so langsam ist, glaube ich, auch, es hat ja angefangen vor 2-3 Jahren, ich glaube, so langsam ist so der Zenit so ein bisschen überschritten, wo Leute sich dann eventuell, wenn mal eine Birne kaputt geht oder sowas, dann überlegen, ja, vielleicht hole ich mir doch eine Birne, die ich dann mit meiner Smartphone-App steuern kann oder sowas, oder eine Birne, die zum Beispiel auch noch Musik abspielen kann über Bluetooth, das habe ich letztens gesehen, finde ich auch eine spannende Geschichte, dann braucht man sich keine Bluetooth-Lautsprecher mehr irgendwie hinzustellen, sondern kann einfach seine Lampe anmachen und dann läuft da Musik drüber.
Ja.
Und sie muss noch nicht mal brennen, es muss halt nur im Strom drin sein und es muss halt nur ein bisschen Strom bekommen. Und ja, dann
sicher auch ein Trend dieses Jahr.
Genau, das wird, glaube ich, ein Riesentrend auch sein.
Ja. Aber wo wir gerade bei Smart Home, IoT und auch Linux verbreitet sich, 3-4% Marktanteil vielleicht, und ich meine, eigentlich ist ja Linux schon überall, ja, versuch mal irgendeine Webseite aufzurufen, versuch mal irgendwie ins Internet zu kommen über deine DSL-Geschichte oder einen Fernseher einzuschalten oder Handy zu verwenden.
Schau einfach auf dein Handy, genau.
Ja, genau, ohne dass du halt irgendwie ein Linux verwendest, es ist nahezu nicht mehr möglich. Das bringt natürlich auch Gefahren mit sich. Wir haben es letztes Jahr auch schon so ein bisschen gesehen, Dirty Cow und ein paar andere Sicherheitslücken. Das wird leider auch ein Trend werden für 2017, sag ich jetzt mal voraus, dass wir mehr Sicherheitslücken sehen werden und vielleicht auch in Linux oder wie zum Beispiel bei OpenSSL oder so, also Programme, die halt essentiell
in freier
sind,
Software, sagen wir mal.
Ja, in freier Software im weitesten Sinne, genau, egal ob das jetzt Samba, OpenSSL oder halt, wie gesagt, selbst der Linux-Kernel ist. Aber die Angriffsfläche wird halt einfach interessanter, weil dadurch, dass Linux halt überall läuft und ja, der Marktanteil stark gestiegen ist, ist es halt auch, ja, ein interessantes Angriffsziel und vielleicht auch der Markt, also nicht nur, du hast ja viele Leute, dadurch, dass es Open Source ist, hast du ja viele Augen, die drüber gucken und dann so findet genau. Man natürlich Fehler, aber trotzdem hast du halt sowas wie Dirty Cow, was da irgendwie seit Jahren rumschlummert und was keiner gemerkt hat. Teilweise halt so irgendwie 10 Jahre, ja, und das ist dann halt schon ein bisschen kritisch, dass das niemand auffällt und das bedeutet natürlich auch, dass es natürlich auch Sicherheitsexperten geben können, die ihr Wissen nicht nur zum Guten einsetzen, weil sie halt von Open Source überzeugt sind, sondern halt auch einfach schlicht und weg Geld damit verdienen wollen und dann diese Sicherheitslücken halt an irgendwelche dubiosen Trojaner-Dingsfirmen verkaufen und dann halt massenhaft eventuell Server kompromittiert werden. Auch das ist eine Möglichkeit, die ich für 2017 sehe, dass wir da, ich meine, wir hatten es jetzt, dass massenhaft MongoDBs abhandengekommen sind. Das wird sich, dieser Trend wird sich leider auch verstärken. Das werden wir auch verstärkt sehen, dass ja Unternehmensdaten gefangen genommen werden, sozusagen erpresst werden. Hier, ich habe alles verschlüsselt auf deinem Linux-Server. Du kommst nur noch dran, wenn du mir jetzt x Bitcoin überweist. Auch das werden wir leider, sehe ich voraus, dieses Jahr nochmal verstärkt sehen.
Ja, ich habe eine kleine Anekdote dazu heute gelesen bei Fefe. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe den Originalartikel nicht gelesen, aber da hat ein Hotel seine Schlösser ans Internet geklemmt und dann hat einer von diesen Scareware- und Scamware-Leuten einfach gesagt, okay, wir schließen einfach mal alles ab, verschlüsseln dann alles und wenn ihr die Leute aus dem Hotel rauslassen wollt, dann müsst ihr uns erstmal Geld schicken. Bitcoins
sehr gut.
Natürlich. Das auch könnten wir in Zukunft auch häufiger erleben.
Ja, ja.
Aber zurück zu Linux und so Software und Free Software und freie Software vor allen Dingen und wie das dann aussieht. Also ich sehe das nicht ganz so negativ, wie du das siehst, sondern ich sehe das eher so als positive Entwicklung, weil diese großen Dinger, die jetzt rausgehauen worden sind, natürlich auch zeigen, dass da viele Firmen abhängig sind von so einem OpenSSL, von so einem Samba und weiteren Dingen, die dann irgendwie, wenn dann Bug auftritt, natürlich dann auch sehr stark betroffen sind. Und ich bin relativ sicher, dass diese großen Firmen davon dann lernen werden. Wahrscheinlich haben sie noch nicht alle gelernt davon, weil es immer noch neue Sicherheitslücken, die auftauchen. Positiv ist aber, was ich gemerkt habe, dass teilweise die Sicherheitslücken so auftauchen, dass dann eine Woche nachdem gepatcht worden ist, überall dann gesagt wird, okay, wir hatten hier eine riesengroße Sicherheitslücke, aber die ist jetzt überall gepatcht worden. Das ist mir aufgefallen Ende letzten Jahres, jetzt Anfang dieses Jahres und das wird sich wahrscheinlich weiter fortsetzen, dass wir dann also wirklich Leute haben, die bezahlt werden, auch von den Firmen, die eben abhängig sind von diesen freien Softwarekomponenten, da mal drüber zu schauen und dann mal die alten Bugs oder sowas dann raus auszumerzen oder vielleicht auch ja Sachen, die einfach anders programmiert worden sind vor 10, 15 Jahren, wo man hätte damals nicht gedacht, dass das irgendwie ausgenutzt werden kann, weil man gedacht hat, okay, wir haben hier, was weiß ich, 128 Megabyte RAM nur oder 1 Gigabyte RAM und jetzt gibt's halt Leute mit 64 oder 128 Gigabyte Arbeitsspeicher und da können sie dann vielleicht mal was richtig rein, Großes reinjagen. Also so Sachen, die, wo man einfach nicht dran gedacht hat vor ein paar Jahren, dass das zu einer Sicherheitslücke werden könnte. Und das ist jetzt eben das, was, glaube ich, so, was ich so positiv eher sehen möchte, dass es halt eben diese Sicherheitslücken geben wird, das ist klar, aber dass das die in eine richtige Richtung gehen wird, nämlich die Richtung, dass sich viel mehr Leute entscheiden werden, dann den Vorteil dieser freien Software mal oder des Open-Source-Gedankens dann mal auszunutzen, mal auf die Software zu schauen, auf den Code zu schauen und dann wirklich vielleicht auch Leute einzustellen, die sich damit in Sachen Sicherheit beschäftigen und dann sagen, okay, das ist was Interessantes. Hier, da müssen wir irgendwie was fixen und dann, das wird auf jeden Fall, glaube ich, in Zukunft wird's besser. ob das jetzt schon dieses Jahr anfangen wird oder ob dieses Jahr ja katastrophal wieder sein wird in Sachen Security, das mit Sicherheit wird es da ein paar große Lücken wieder geben, das kann man nicht ausschließen. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung hin zu einem besseren System, wo es weniger Lücken gibt, dadurch, dass halt einfach Leute endlich begreifen, wir benutzen freie Software, nicht nur, weil sie kostenlos ist, sondern weil wir da auch in den Code reinschauen können und dann Sachen einfach korrigieren können, wenn sie eben fehlerhaft sind und dann eventuell auch Leute einstellen, die das machen werden.
Ja, ist zu hoffen, dass das passiert und vielleicht passiert das ja auch verstärkt 2017. Kommen wir vielleicht nochmal zu Linux auf dem Desktop. Schon nächsten Monat werden wir Debian, eine neue Debian-Release erwarten.
Genau, Stretch wird rauskommen.
Ja, Debian 9, genau. Ich habe noch nicht mal alles auf 8 gebracht, aber es ist gut, dass jetzt gleich 9 rauskommt. Na,
manchmal ist es auch gut, dass man die überspringen kann.
Naja. Ich habe immer noch so ein paar, also wenn auch nicht mehr viele, aber so ein paar Server und virtuelle Maschinen laufen noch tatsächlich auf Debian Wheezy, aber
ist wir kommen ja, dahin. Wheezy ja. Ist ja LTS, da hast du bis 2018 Zeit.
Ja, aber halt auch nicht alle Pakete, die das LTS-System umfassen. Also das Team pflegt ja nur ein paar Grundpakete.
Naja, nur die sicherheitsrelevanten Pakete werden da gepflegt.
Ja, nicht sicherheitsrelevant. Also pflegen ja nur, weiß ich nicht, ein paar hundert oder so. Und Debian umfasst ja mehrere tausend Pakete. Also sie pflegen halt einfach nicht alles. Und klar, für die ganz grundlegenden Sachen stimmt es vielleicht, aber also so ein paar Web-Applikationen würde ich halt dann nicht aus Debian installiert haben wollen, also nicht aus den Paket-Repos, weil die werden halt alle nicht weiter gepflegt. Aber ja, klar, man kann es noch betreiben, aber wir erwarten jetzt Debian 9. Was ist da so Neues, Tolles drin?
Ja, natürlich, die ganz großen Updates kommen da. Also da kommt der neue LTS-Kernel, glaube ich. Oder nee, das wird ein 4.8er-Kernel, glaube ich, oder ein 4.9er-Kernel. Irgendwie sowas. Also
4.8 ist 4.8.
Ja, ich glaube, 4.8 ist gerade drin, weil 4.9 ist zwar LTS, aber Ubuntu hat sich auch für 4.8 entschieden. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Debian auch machen wird und das dann als Langzeitunterstützung dann pflegen
wird. Ich müsste jetzt mal auf meine, also ich meine, aus Backports kannst du ja für Wheezy oder sowas auch immer die Kernel ziehen und ich habe das bei ein paar, also 4.8 ist auf jeden Fall in Backports drin gewesen. Aber ich meine, man kann ja auch auf Packages Debian.org mal gucken. Aber erzähl ruhig weiter. Ich guck mal nebenbei hier.
Ja, ich glaube, wichtig ist, glaube ich, noch, die Desktops werden aktualisiert. Gerade für so ein Desktop-Linux-System macht Sinn, dass die freien Desktops, die Open-Desktops quasi aktualisiert werden. Das heißt, KDE Plasma wird als LTS-Version 5.8 erscheinen. Es ist, glaube ich, noch momentan auf 5.8.2, wird dann aber geaktualisiert auf 5.8.4. Soweit ich weiß, oder ist sogar schon teilweise aktualisiert auf 5.8.4. Das wird eine sehr stabile Sache sein. Ob dann Debian sich entscheiden wird, auch weiterhin den LTS-Weg zu gehen bei KDE Plasma, also 5.8.5, 5.8.6, 5.8.7 und so weiter und so fort zu pflegen, werden wir dann noch sehen. Vielleicht werden sie einfach nur Sachen auch, die wichtig sind oder sicherheitsrelevant sind, zurückportieren in 5.8.4. Das muss man mal schauen. Ansonsten wird natürlich auch der andere große Desktop GNOME wird in der neuen Version, in einer neueren Version erscheinen. Also 3.20 ist, glaube ich, gerade angedacht, was da erscheinen wird. Das ist auch nicht die allerneueste Version, aber das ist zumindest auch ein solides Release. Neues Artwork natürlich auch. XFCE wird wieder als Desktop enthalten sein. LXDE, ich glaube sogar LXQt wird mit enthalten sein, aber nicht in der allerneuesten Variante, wie ich das letztens gesehen habe. Das heißt, da gibt's von allem etwas, was man so haben möchte. Und das, was man dann von Debian her kennt, wird halt eben da drin sein. Sehr schön ist, dass man sich jetzt sehr stark bemüht hat, das war ja auch schon im letzten Release zu sehen, dass diese ganzen zusätzlichen Codecs, die man eventuell irgendwo braucht, dass die jetzt mittlerweile auch eben irgendwie in dem Debian-Repo vorhanden sind, damit man nicht irgendwie sich so ein Depp-Multimedia von irgendwelchen russischen dubiosen Servern irgendwie einbinden muss, um dann irgendwelche Pakete nachzuinstallieren, die eventuell das Debian-System schrotten könnten. Deshalb macht das durchaus Sinn, dass das Debian mit aufnimmt und ich denke, wir werden ein grundsolides System sehen und ich glaube, es wird sogar eines der besten, stabilsten Releases in diesem Jahr werden, glaube ich. weil alles andere, was man da in Sachen Linux-Distros so gehört hat, wird es wohl eher in Sachen so mehr experimentelle Desktops gehen. Und deshalb denke ich mir, Debian wird wie immer ein solides Release rausbringen. Und das könnte vielleicht auch sehr spannend sein für viele Leute, die vielleicht von so einem Ubuntu weggehen wollen und vielleicht mal auf was Neues umsteigen wollen. Dann macht Debian sicherlich sehr viel Sinn.
Ja, scheint ein 4.9er-Kernel zu sein.
Also dann doch den LTS-Kernel, gut.
Ja, wunderbar. Was gibt's noch? Was erwartet uns noch an Linux-Distributionen dieses Jahr?
Ja, Ubuntu, das wird ja recht spannend werden, wo wir jetzt, also bei dem man gesprochen haben, ist der Sprung zu Ubuntu nicht so weit. Da wird's interessant zu sehen, weil Unity 8 wird wahrscheinlich Unity 7 endlich ablösen. Das wurde das, ja schon auch zwei Jahre angekündigt. Ja,
genau, wollte gerade sagen.
Aber das, diesmal, glaube ich, könnte es wirklich passieren.
Echt?
Weil Canonical hat ja extra das Ubuntu Touch OS aufgegeben, beziehungsweise die wollen dieses Jahr gar nichts mehr dran machen. Ja, gerade deswegen, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber nur, weil sie halt eben Unity 8 pushen wollen und den Desktop da fertig machen wollen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, nachdem sie es jetzt zwei Jahre angekündigt haben, wir kennen das ja von Canonical, wenn sie was ankündigen für ein Jahr, dann, wenn man zwei Jahre wartet, dann ist es wirklich da. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt wirklich kommen wird, das Unity 8. Es gibt schon die ganzen Demos, die man sich anschauen kann. Ich glaube ich, bei der letzten Ubuntu-Version konnte man das alternativ auswählen. Es lief sogar auf Mir. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Unity 8 jetzt wirklich Einzug erhalten wird und auch vollwertig eingesetzt werden kann. Ich glaube noch nicht jetzt bei der 17.04er-Version, aber bei 17.10 könnte ich mir sogar vorstellen, dass Canonical, wenn sie ein bisschen was Arsch in der Hose haben, sagen, wir machen Unity 8 zum Standard-Desktop. Ob das Ganze dann auf Mir laufen wird, das wage ich mal zu bezweifeln.
Ja, das weiß ich auch nicht, ob das klappen wird. Aber Mir und Wayland werden auf jeden Fall kommen. Wayland dieses Jahr, was
Wayland
meinst du?
Wayland ist ja quasi schon da. Wayland,
ja, aber wird so eine Standardkonfiguration mit Wayland geben? Also, dass du,
genau,
dass du so einen guten Ubuntu nicht, aber irgend so ein Fedora oder ein SUSE oder sowas installieren kannst und die nehmen standardmäßig Wayland? Das glaube ich für dieses Jahr tatsächlich nicht.
Da hast du was verpasst.
Echt?
Fedora 25 macht das schon.
Für starten, aber nicht wenn dann das GNOME startet.
Doch, komplett echt? Alles Wayland. Ich habe es ausprobiert, als es rauskam.
Ich habe gedacht, nur bis zum Login-Bildschirm und danach.
Nee, das hat OpenSUSE auch vorher schon mal gemacht. Die haben wirklich komplett alles in Wayland umgesetzt. Das heißt, deine GNOME-Sitzung, GNOME 3-Sitzung läuft komplett in Wayland. Deshalb war es so interessant, deshalb habe ich jetzt auch getestet. Der Speed ist atemberaubend quasi. Auf dem Notebook, wo ich es getestet habe, mit den freien Treibern, habe ich noch nie so einen flüssigen GNOME 3 Desktop laufen sehen mit den ganzen Effekten. Und auch wenn man mal die Apps aufruft, diese Animation, die normalerweise da kommt, die hat bei mir immer geruckelt. Und bei Wayland lief die einfach flüssig und gut. Und ich hatte auch wirklich keine Abstürze oder Probleme. Es gab hier und da mal so ein bisschen was so ein bisschen frickelig war oder wo man sich dann ein bisschen überlegt hat, ja, wie ist das jetzt mit dem zweiten Monitor anschließen? Funktioniert das direkt? Erstaunlicherweise hat es funktioniert. Man konnte noch nicht alles so weit konfigurieren, wie man das auf Xorg gemacht hat, also mit dem X-Server gemacht hat, aber trotzdem schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und es ist also schon da. Wayland ist bei Fedora 25 schon drin. Und ich bin mir relativ sicher, das wird nicht die einzige Distro sein, die jetzt dann in diesem Jahr auf Wayland setzen wird. Es wird Fedora 26 natürlich rauskommen. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie sogar KDE Plasma standardmäßig auch Wayland laufen lassen. Also Plasma wird soweit auch optimiert, dass das standardmäßig dann auch Wayland laufen kann, ohne großartige Probleme. Wir werden auf jeden Fall weitere Distributionen sehen, die standardmäßig Wayland laufen lassen.
Okay.
Da bin ich mir relativ sicher, in diesem Jahr werden wir das schon sehen. Was wir nicht sehen werden, da bin ich mir relativ sicher, ist Mir, das standardmäßig laufen wird auf einem Ubuntu. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hinkt einfach zu weit hinterher, dem ganzen Wayland. Und die Unterstützung seitens der Community ist einfach nicht da. Da ist nur Canonical und ich meine nur Canonical. Selbst in der Ubuntu-Community gibt's keine Unterstützung für Mir. Das heißt, ich über kurz oder lang wird Canonical sich Gedanken machen müssen, ob wir nicht doch eventuell auf Wayland setzen werden, für den Desktop zumindest.
Okay, sind wir gespannt. Dabei war ja auch Mark Shuttleworth früher mal der gesagt hat, Wayland ist die Zukunft, und dann, naja, gut, okay. Also alte Geschichten, ja, plötzlich genau. War dann Wayland viel besser. War dann Mir plötzlich viel besser, und naja, okay. Aber schön, dass es irgendwann doch soweit sein könnte. Sind wir mal gespannt.
Ja.
Gut, dann
bei Ubuntu werden wir sicherlich noch Snaps, eine bessere Integration von Snaps auch sehen, weil das wurde auch angekündigt, dass das gemacht wird.
Genau, und ich meine, da haben wir ja letztens auch schon drüber geredet. Also das ist garantiert auch ein Thema, egal, Snaps, Flatpaks, alles dieses Zeug, in Anführungsstrichen,
wird das garantiert, wird auf jeden Fall auch 2017. Früchte tragen. Also ich habe jetzt schon gehört, dass einige Entwickler Snaps bauen extra. Das sind meistens Entwickler, die von der Ubuntu Touch-Geschichte herkommen und jetzt ihre Apps, die ja nicht nur eben auf der Ubuntu Touch-Oberfläche laufen, sondern eben auch für den Desktop gedacht sind, also so Convergence-Apps sind, dass die jetzt auch in Snaps packen wollen und dann auf dem Desktop laufen lassen, weil sie wohl fest in der Annahme sind, dass wir ein Ubuntu, ein Unity 8 Desktop mit eben Snaps haben werden in diesem Jahr bereits, und darauf eben hin entwickeln. Und da bin ich mir relativ sicher, dass wir da auch zahlreiche Entwickler sehen werden, die dann jetzt momentan noch Click-Packages für Ubuntu Touch machen, die dann ihre Anwendungen auf Snaps rüberbringen und wir die dann auf dem Desktop erleben werden dürfen.
Okay, gut. Sonst noch Entwicklung im Linux-Desktop-Umfeld? Was macht bei ButterFS?
Ja gut, ButterFS, also Dateisysteme, da bin ich mir relativ sicher, wird so dieses Jahr so ein bisschen abstinken. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Also ich glaube,
weil andere coole Features wichtiger sind. Wayland,
ich glaube einfach, ButterFS Snaps hat sich überholt. Nicht nur, weil andere Features besser sind, sondern weil ButterFS einfach sich nicht richtig weiterentwickelt hat für den Desktop-Nutzer. Es wird einfach obsolet für den Desktop-Nutzer, für den normalen Server-Nutzer oder sowas, oder für Leute, die da irgendwie fancy paar Gigabyte irgendwie rumschiffen wollen auf ihrem NAS-System oder sowas, das könnte sehr interessant sein. Aber für den Desktop-User ist es immer uninteressanter geworden, ganz einfach deswegen, weil es einfach in den wichtigsten Punkten, wie beispielsweise diesen, sagen wir mal, Bugs in Anführungszeichen, teilweise natürlich auch Design-Fehlentscheidungen in ButterFS, die dazu führen, dass immer noch nicht irgendwie geklärt ist, wie sieht's aus mit dem Speicher. Mit dem freien Speicher. Da muss man sich immer noch den ButterFS eigenen Tools bemächtigen, um irgendwie rauszufinden, ob ich jetzt freien Speicher habe oder nicht.
Ja, aber das ist besser geworden, von Kernel zu Kernel. Also
das ist quasi etwas besser geworden, aber ich betreibe ja ButterFS-Systeme, eine ganze Reihe von, und mich regt das auf, wenn zum Beispiel ein ButterFS-Tool drinsteht, ja, du hast noch 2 GB Speicherplatz frei, aber ich erlaube dir trotzdem nicht, dass du neue Dateien schreiben darfst, und es gibt trotzdem, ein Balancing funktioniert auch nicht mehr. Und das ist natürlich richtig, richtig schade, weil die Leute von ButterFS haben in den letzten Jahren, sagen wir mal in den letzten 4 Jahren doch ziemlich viel geleistet in Sachen Features und Bugfixing und so weiter und so fort. Und jetzt finde ich das so ein bisschen eingeschlafen. Also zumindest für den Desktop-Nutzer wird es uninteressant, weil halt eben diese Bugs oder Unannehmlichkeiten von ButterFS nicht gefixt werden und nicht gelöst werden. Und sie könnten es fixen. ZFS hat es gezeigt, es ist eine Möglichkeit, dass man einfach eine Kompatibilitätsschicht zum Beispiel schreibt für die herkömmlichen Tools wie DF oder andere Tools, die ja auch von den Desktops eingesetzt werden, von GNOME und KDE, die setzen eben auf diese Standard-Unix-Tools, um den freien Speicherplatz zu ermitteln und einen auch zu warnen, wenn der zu Neige geht. Und auf einem ButterFS-System habe ich noch nie eine Warnung bekommen, dass ich jetzt keinen Speicher mehr, dass der zu Neige geht, der Speicher, sondern nur eine Warnung bekommen, ja, du kannst jetzt überhaupt nichts mehr schreiben. So nach dem Motto. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass daran nichts verbessert wird. Und das Einzige, was ich dann wirklich sehe, ist, dass die Entwickler, die wollen kein Dateisystem für den Otto-Normal-Verbraucher schaffen, sondern die wollen nur ein Dateisystem für Server, für NAS-Systeme schaffen und wollen sich darauf konzentrieren. Das ist das Einzige, was ich irgendwie da rauslesen kann, wo ich sage, ButterFS wird zumindest für mich im Jahr 2017 wahrscheinlich obsolet, wenn das nicht gefixt wird.
Okay. Also als SUSE-Nutzer oder OpenSUSE-Nutzer, das mit, ich spiele ein Update ein und wenn irgendwas schief geht, kann ich einfach den vorhergehenden Snapshot, den er automatisch beim ich spiele ein Update ein anlegt, starten. Das ist schon eine coole Funktion. Und der läuft noch und dann kann ich einfach sagen, ja, dann gehen wir wieder die Version zurück und dann
genau.
Tut das.
Das ist wirklich ein gutes Feature, was ich auch einsetze, um zum Beispiel einfach mal Updates zu testen bei meiner Distro oder sowas. Wenn ich da einfach mal testen möchte, funktioniert das Update? Macht das was kaputt? Und wenn es was kaputt macht, dann kann ich einfach das alte Snapshot booten. Das ist eine gute Sache. Aber das ist jetzt nicht mehr ButterFS allein spezifisch. Das gleiche Bitrot ja, oder sowas und die Anti-Bitrot-Features, die ButterFS hat, das Copy-on-Write-System, das kommt ja jetzt auch alles in anderen Dateisystemen. XFS zum Beispiel hat jetzt Copy-on-Write-Support schon eingebaut. Es ist noch nicht im User-Land.
Experimentell, ja.
Es ist nicht experimentell. Es ist nur noch nicht im Userland verfügbar. Es ist aber im Kernel schon drin und wenn du dir jetzt einen aktuellen Kernel installierst, sind die Features schon da. Du kannst sie nur nicht nutzen, weil das Userland noch nicht so weit ist.
Aber bestimmte Sachen sind auch noch nur experimentell. Also ich glaube, auch Deduplication wollten sie ja auch einbauen. Also ich meine,
kommt gar nicht eingebaut, ja.
Ja, also XFS bekommt jetzt auf jeden Fall Features, die ButterFS schon hat. Aber meinst du, das wird sich dieses Jahr dann schon wirklich groß bemerkbar machen? Also ich benutze ja XFS auch auf vielen Partitionen. Die sind dann natürlich, wenn du so eine neue anlegst, nicht abwärtskompatibel. Also du kannst so eine neue XFS-Partition, die halt die bestimmten Features hat, nicht unter einem alten Linux mounten, unter einem alten Kernel mounten. Meinst du, das setzt sich dieses Jahr tatsächlich schon so durch, dass man es auch verwendet? Also ich meine, bis ButterFS diese Sachen einigermaßen gut konnte, hat ja auch eine Weile gedauert.
Ja, ich denke schon, ja, das, was sie machen, ist ja die fügen quasi eine neue Funktion nur einem bestehenden, sehr stabilen Dateisystem hinzu. Die entwickeln ja nicht was komplett Neues, was bei ButterFS ja der Fall ist, wo man umdenken musste, sondern es werden sich quasi die Kirschen rausgepackt aus ButterFS und die werden dann als XFS einfach als Add-on draufgepackt, so wie man beispielsweise das Ganze gemacht hat von X2 auf X3 und von X3 auf X4 und so weiter und so fort. Und bei X4 ja gibt's ja auch verschiedene Revisionen. Da ist ja mittlerweile auch Verschlüsselungssupport reingekommen und der funktioniert ja auch wunderbar. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in XFS dieses Jahr schon, natürlich jetzt nicht Anfang des Jahres, aber so gegen Ende, nach dem Sommer oder sowas des Jahres, dann eventuell dann schon so weit wird, dass das dann auch für den Desktop-Nutzer interessant wird, das mal anzutesten und auszuprobieren, wie das dann so ist. Das werden wir sicherlich in diesem Jahr schon haben. Also da bin ich mir relativ sicher, weil ich das letztes Jahr auch schon verfolgt habe und da hat es ja auch so ab Sommer so ein bisschen angefangen mit den Features, die da eingeflossen sind in den Kernel, Schritt für Schritt. Und ich bin mir relativ sicher, wir werden in diesem Jahr das schon mal sehen in Sachen XFS auf jeden Fall.
Okay, gut. Das ist deine Vorhersage. Gucken wir mal, ob die dann eintrifft. Vielleicht erinnern uns die Hörer ja dann nächstes Jahr
genau
dran, ob das alles so funktioniert hat, ja.
Ja, was ich mir noch wünschen würde in Sachen Dateisystem, ist das F2FS, also das von Samsung entwickelte, extra für Flash optimierte Dateisystem, dass das nun in diesem Jahr auch endlich mal nativ bootbar wird. Weil das hat wirklich schon, wenn man sich die Benchmarks so anschaut, ich weiß, Benchmarks hat nicht so immer was zu tun mit der realen Welt, aber das hat schon atemberaubende Werte, die es erreichen kann. Und dadurch, dass wir ja jetzt immer mehr Flash-Laufwerke in unseren Notebooks drin haben oder in unseren Smartphones drin haben, würde ich mir wirklich wünschen, dass man auch dieses schnelle Dateisystem mal nativ als Root-Dateisystem benutzen kann, als Root- und Boot-Dateisystem benutzen kann, um tatsächlich dann wirklich die allerbeste Performance aus dem Rechner noch rauszukitzeln mit eben einem superschnellen Dateisystem. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, weil F2FS eigentlich schon so ausgereift ist, dass es eventuell jetzt Boot-Support dafür geben wird in den Linux-Distros irgendwann mal, dass Group dafür Support bekommt und dass wir dann auch F2FS vielleicht Ende des Jahres dann auch erfolgreich booten können.
Okay. Ja, nachdem, wie gesagt, bei XFS, ButterFS und einige andere irgendwie viel sich tut, kommen da zwar viele Flash-File-Systeme rein, aber so richtig, ich habe noch nie eins ausprobiert, weil, ja, weiß ich nicht, gab nicht den Grund dazu irgendwie. Benutzt also du die tatsächlich?
F2FS habe ich mal ausprobiert und das ist wirklich genial schnell. Okay. Also ultraschnell. Also wenn du da dein Home-Verzeichnis als F2FS irgendwie auf einer SSD laufen lässt, dann hast du, fühlst du das, den Unterschied. Du fühlst den Unterschied einfach. Selbst wenn du eine SSD hast und hattest vorher X4 oder ButterFS, du fühlst den Unterschied einfach in der Interaktivität mit dem Desktop, wenn du einen Dateimanager aufmachst, wenn du mal eine größere Datei öffnest oder rüber kopieren möchtest. Es fühlt sich schneller an. Es ist natürlich nicht sowas wie, wenn du jetzt gerade von einer HDD, auch von einer normalen Festplatte auf eine SSD umsteigst und es halt einfach so boom, einfach von einem Porsche umgestiegen oder sowas. Ja. Das merkst du schon nicht so richtig, aber ja, geflasht ist das, glaube ich, das Richtige. Ja. Aber du fühlst den Unterschied und das fühlt sich einfach gut an, wenn das einfach noch eine Ecke schneller läuft und noch besser läuft. Und dann sieht man mal, wie viel man da eigentlich aus der Hardware noch rausholen kann, wenn man halt so ein bisschen eine andere Software verwendet, einfach für das Dateisystem.
Okay, gut. Dann noch ein Punkt, der ganz interessant ist und der wahrscheinlich kommen wird, ist so eine Verschmelzung von Android und Chrome OS.
Genau. Das ist das, was ja auch schon im letzten Jahr so ein bisschen gemunkelt wurde, dass das kommen wird.
Kam aber noch nie so richtig.
Also Stichwort Andromeda, die Verbindung oder die Verschmelzung von Chrome OS mit Android. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Das ist einfach unumgänglich, glaube ich, wenn Google weiterhin die Chromebooks so gut verkaufen möchte, wie in den USA und dann vielleicht auch weltweit, werden sie nicht drum rumkommen, dann auch weitere Android-Apps für Chrome OS lauffähig zu machen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Ansätze schon, die das ermöglichen. Und es ist natürlich dann logisch, dass irgendwann mal die Betriebssysteme dann insofern verschmelzen werden, dass dann einige Funktionen aus Chrome OS in Android landen werden. Davon haben wir ja vielleicht schon gehört, was Updates angeht von Android. Das ist ja eine riesengroße Baustelle oder sagen wir mal ein riesengroßes Problem von Android noch, dass man da irgendwie die Hersteller nicht dazu zwingen kann, irgendwie vernünftig Updates zu releasen. Und dann will jetzt Google das Ganze wahrscheinlich in diesem Jahr technisch lösen, indem sie einfach sagen, wir benutzen die gleiche Technik, die wir schon entwickelt haben in unserem Chrome OS. Da können wir auch ohne Hersteller einfach sagen, wir updaten das Betriebssystem. Da werden halt einfach bestimmte Teile einfach nur ausgeliefert und geupdatet, wo der Hersteller einfach dann keinen Zugriff mehr drauf hat. Stichwort hier Android Extensions. Also die wird es dann geben, wo man dann einfach über den Play Store da sein Android-System dann Schritt für Schritt aktualisieren kann, ohne dass der Hersteller da irgendwie noch herumfummeln kann und das Ganze verzögern kann. Das wird es auf jeden Fall geben müssen, auch wenn eben Android nicht obsolet werden möchte, weil ich glaube, das doch ein großes Problem ist, dass wenn man sich so ein Smartphone kauft, dann möchte man nicht, dass es im halben Jahr keine Updates mehr bekommt. Auch diese ganzen sicherheitsrelevanten Updates, die es da so gibt, die jeden Monat von Android rausgehauen werden, sind, glaube ich, auch wichtig, gerade wenn so große Lücken dann wieder auftauchen, Stage Fright beispielsweise und sowas alles. Und das wird sicherlich auch den Linux-Desktop-Markt so ein bisschen erschüttern, wenn vielleicht auch nicht weltweit, aber in den USA verkaufen sich ja diese ganzen Chromebooks wie Ulle. Also das ist unglaublich, wenn man sich da das Ganze mal durchliest. Da gibt es ja selbst Schulen, die komplett vorher so ein MacBook vielleicht gekauft haben und eine komplette Schule mit MacBooks ausgestattet hat. Und jetzt kaufen die einfach Chromebooks, weil die günstiger sind, weil die sich besser administrieren lassen und weil die freie Software eben haben, die einem die Möglichkeit gibt, da vielleicht auch mal irgendwie was Eigenständiges draufzupacken und das dann irgendwie zu benutzen. Und das ist wirklich unglaublich. Ich kann mir durchaus vorstellen, es erstaunt mich immer wieder, dass so ein Trend erst einmal aufgekommen ist in den USA, weil ich das Chrome OS bisher eher so als ein abgespecktes Linux mit einem Browser gesehen habe, wo man nicht wirklich viel was mit anfangen kann. Deshalb erstaunt mich das so ein bisschen, dass das so populär geworden ist. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass eben man in den USA nicht so kritisch an die Cloud-Dienste, die ja meistens in den USA gehostet sind, rangeht und wahrscheinlich das mit der Privatsphäre und so weiter gar nicht so strikt sieht, weil halt eben die Firmen US-amerikanische Firmen sind. Wenn das jetzt andersrum wäre und die meisten dieser Firmen russische Firmen wären, glaube ich, wäre man da genauso skeptisch wie hier in Deutschland. Wenn es halt darum geht, seine Daten irgendwie in den USA in den Cloud abzulegen. Also das wird auf jeden Fall kommen. ob das schon dieses Jahr komplett kommen wird. Wir werden wahrscheinlich mit Android 8, dem neuesten, was wahrscheinlich auch vorgestellt wird, irgendwann im September, glaube ich, werden wir dann vielleicht da schon ein paar erste Ansätze sehen können, werden zum Beispiel eine Verschmelzung von Benachrichtigungen und Android-Benachrichtigungen, die dann ähnlich wie das KDE Connect jetzt schon macht, eben nicht nur auf dem Smartphone, auf dem Tablet anzeigt, sondern dann eventuell auch auf dem Desktop anzeigen kann und dann vor allen Dingen natürlich über Gerätegrenzen hinweg, das heißt mit anderen Worten dann eben auch nicht nur auf einem Windows oder Mac, sondern eben auch auf Linux anzeigen werden können wird und vornehmlich natürlich dann auch Chrome OS.
Ja, ja, also ich meine, eins der großen Sachen, die ich tagtäglich benutze, ist tatsächlich der Browser, also von dem her kann ich das auch verstehen und wenn ich jetzt so eine oder meine Nextcloud zum Beispiel verwende, ich kann mittlerweile da ja auch alle LibreOffice-Dokumente drin bearbeiten und so, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, so 30% des Tages oder 40% des Arbeitstages tatsächlich auch nur noch mit dem Browser rumzurennen. Ja, für viele Sachen wird es mir auch nicht reichen, also Audiobearbeitung oder sowas kannst du ja vergessen, aber die meisten Sachen funktionieren halt irgendwie auch im Browser, von dem her kann ich auch diesen warum sich diese Chromebooks so gut verkaufen, nachvollziehen. Und wenn dann plötzlich noch alle Android-Apps laufen, umso besser.
Genau, also, jetzt stell dir mal vor, dann die ganzen Android-Apps hast du auch noch, dann hast du im Grunde genommen, also das ist, deshalb sage ich, das ist der logischste Schritt überhaupt. Google hat ein gutes Betriebssystem. Chrome OS ist vom Grund auf wunderbar aufgebaut. Die benutzen auch OpenCore für Core Boot. Benutzen sie auch fürs Booten. Also ja, die haben da auch kein UEFI oder sowas. Das finde ich auch eine gute Sache. Die haben das sogar vorgeschrieben für alle Hardwarehersteller, was ich auch top finde. Und die ganze Infrastruktur, wie das Ganze aufgebaut ist und mit dem Update-Mechanismus und dem ganzen Kram, dass man das auch quasi gar nicht zerschießen kann. Also die haben ja auch ähnliche Snapshots-Gedanken wie bei ButterFS eingeführt. Das ist einfach ein grundsolide, ist ein sehr, sehr modernes Linux. Das muss man ganz einfach sagen. Und wenn sie damit Weltherrschaft anstreben wollen und Linux auf dem Desktop wirklich Windows verdrängen soll, dann wäre eben der logische Schritt, wir machen einfach das größte App-Ökosystem, was wir so haben, also Android, und machen das eben auch ausführbar auf unserem Desktop. Dann haben wir im Grunde genommen ein riesengroßes Potenzial, Nutzer abzuholen, weil sie halt eben die Apps auch teilweise von ihren Smartphones, von ihren Tablets her schon kennen. Und teilweise gibt's ja die App gar nicht mehr für einen normalen Desktop. Also wenn ich da an ein paar Apps denke, die gibt's dann einfach gar nicht für den Desktop, sondern die gibt's halt nur mobil. Die Google Plus App zum Beispiel und viele andere. Und also ist der konsequente logische Schritt, dass sich das alles dahingehend entwickeln wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt rückblickend vielleicht auch auf die Entwicklung von GNOME 3 gesehen, war man da eventuell dann doch schon sehr, sehr weise und vorausschauend, was die Oberflächengestaltung angeht, hin zu so einem Touchscreen-System. Und ich muss ganz ehrlich dann auch zugeben, ich habe mich geirrt, als ich damals GNOME 3 gesehen habe und gesagt habe, das ist Schrott.
Ja, ich kenne immer mehr, die gesagt haben, also gerade mit Touch und so lässt sich GNOME 3 besser verwenden als so ein Plasma-Desktop. Also von daher, wenn du so ein Touch-Ding hast, dann
Und die haben die Entwicklung ja quasi vorausgenommen, weil jetzt gibt's halt eben die ganzen Windows 10 Notebooks oder sowas, kommen dann meistens mit so einem Touchscreen daher. Und da ist es auf jeden Fall auch nützlich, ja.
Okay, kommen wir zum Smartphone. Linux auf dem Smartphone haben wir auch irgendwie immer wieder dabei gehabt, so in den letzten Sendungen.
Genau.
Was meinst
du? Der Weg von Android zu Smartphone ist ja nicht so schwer, ne?
Genau. Da war ja jetzt eine halbwegs schockierende News in letzter Zeit schon, dass Ubuntu Touch jetzt erstmal keine neuen Versionen rausbringt. Wird sich das mit Ubuntu Touch dieses Jahr erledigen? Was meinst du? Ich habe da so
eine. Also, es wird sehr, sehr schwarz und dunkel um Ubuntu Touch werden. Es wird
befürchte es auch.
Es wird zum einen keine neuen Geräte mit Ubuntu Touch geben. Man möchte auch nicht großartig viel weiterentwickeln, weil man sich konzentrieren möchte auf den Desktop. Das hat Canonical ja angekündigt. Sie wollen Unity 8 und Snaps vor allen Dingen erstmal voranbringen, in so einem Status bringen, dass man dann später, wenn Snaps soweit sind und wenn der Unity 8 Desktop soweit ist, dass er auch wirklich auf Desktop laufen kann und auf dem Smartphone, auf dem Tablet ordentlich laufen kann, dann möchte man sich wieder mit Ubuntu Touch beschäftigen.
Ja.
Und es gab zuerst die Ankündigung, es wird noch nicht mal Software-Updates geben. Jetzt mittlerweile hat man sich so ein bisschen zurückgezogen. Also dieses OTA 15-Update, das berüchtigte Over-the-Air-Update 15, kommt dann doch noch. Allerdings wird es nicht so kommen, wie das geplant war mit den ganz grandiosen neuen Features und so weiter und so fort, sondern es wird vor allen Dingen Bugfixes geben, einfach weil sie einfach kommen müssen. Stichwort ist hier die Chromium Blink beziehungsweise Oxide, so nennt sich die Engine, die Browser-Engine, die sie verwenden. Die hat ein Problem mit HTTPS und Semantik-Zertifikaten. Das ist ein Problem, das kennen einige Chromium- und Chrome-Benutzer schon, weil das war in Chromium 54, glaube ich, oder Chrome 54 schon mal drin, dass da eine Time-Bomb drin ist nach dem letzten Kompilierdatum, 90 oder 180 Tage weiter. Und dann laufen die Zertifikate einfach aus für Semantic, ja, obwohl die noch gültig sind. Das führt halt dazu, dass dann beliebte Webseiten, auch von Fluganbietern beispielsweise und anderen, einfach gar nicht, Banken zum Beispiel, einfach gar nicht mehr erreichbar waren, weil dann die große Warnung kam, ja, das Zertifikat ist abgelaufen, sie wollen halt auf eine unsichere Seite oder sowas gehen.
Und war es gar nicht abgelaufen, ja.
Genau, und das ist halt komisch. Das wurde bei Chromium gefixt oder bei Chrome auch schon gefixt und das wird jetzt auch kommen in der Oxide Engine, die eben Ubuntu Touch verwendet. Das wird halt eben, glaube ich, eines der Hauptgründe sein, weswegen man dann OTA 15, also das Over-the-Air-Update 15 noch rausbringen wird. Aber das wird, glaube ich, so das letzte große Update für Ubuntu Touch OS in diesem Jahr werden. Und Ubuntu Touch OS eben auf Basis von Ubuntu Vivid mit den Klickpaketen wird in diesem Jahr wirklich obsolet werden. Das sind im Grunde genommen die Versionen, die eben auch auf der Hardware ausgeliefert worden sind, auf den Aquaris-Geräten, auf dem Tablet, auf den Smartphones, auf den Xiaomi-Geräten. Ich glaube, es waren Xiaomi, oder? Oder Meizu-Geräte, ja. Meizu-Geräte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die ganzen Ubuntu-Phones. Da läuft halt eben im Hintergrund ein Ubuntu Vivid im Grunde genommen, worauf Ubuntu Touch basiert, mit eben den Click-Packages. Und das wird in diesem Jahr auf jeden Fall obsolet werden. Da wird es also, das wird komplett auslaufen. Da wird es auch keine Updates mehr für geben, außer eben vielleicht dieses OTA 15. Danach wird, glaube ich, nichts mehr kommen. Also sollten sich die Leute da ein bisschen umschauen, ob sie da vielleicht noch irgendwie was anderes draufklatschen können, wenn sie was aktualisieren wollen auf ihren Geräten. Geplant ist dann, wie gesagt, eine Neuentwicklung von Ubuntu Touch. Ob wir in diesem Jahr was sehen werden, glaube ich eher nicht. Bezweifle ich so ein bisschen was. Aber wahrscheinlich wird es dann das neueste LTS, worauf es dann basieren wird. Vielleicht sogar Xeniel noch, also die aktuellste LTS-Version 16.04. Und es wird auf jeden Fall dann auch mit Snaps dann laufen und es vollkommen Snaps-basierend sein. Und Click-Packages wird es dafür dann also nicht mehr geben. Aber in diesem Jahr werden wir, glaube ich, davon überhaupt nichts mehr sehen, von diesem neuen Ubuntu Touch, sondern da werden wir alle erst einmal das alte Ubuntu Touch OS zu Grabe tragen. Und ich habe sogar irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt so die Entwickler sehe, die teilweise jetzt bereits schon nach der, ja, teilweise schockierenden Meldung, dass Ubuntu Touch OS in diesem Jahr nicht irgendwie weitergebracht wird, bereits angefangen haben, ihre Apps einzustellen. Da gibt's einen Entwickler zum Beispiel, der eine populäre E-Mail-App erstellt hat, die sogar standardmäßig auf den Geräten ausgeliefert worden ist. Ja. Der hat schon gesagt, dass er keine Updates mehr für das für die Sache machen wird.
Ja.
Positiv, tot. Aber es ist nicht ganz tot, die App zumindest nicht. Aber er hat positiv schon mal gesagt, er will jetzt Snap-Packages erstellen, aber vornehmlich erstmal für den Desktop. Also da wird der Client erstmal für den Desktop optimiert. Und wo du mit Recht haben könntest, mit Tod ist, es könnte durchaus sein, wenn man sich jetzt nur auf den Desktop beschränkt und die ganzen User, die jetzt noch ein Ubuntu Phone haben, so langsam so ein bisschen vergrault, weil das ist ja auch
das
so. Ja,
das ist das Problem. Das ist so das Traurige.
Ein Schlag da hat man vors Gesicht im Grunde genommen. Da kaufst du dir vor einem halben Jahr so ein neues geiles Ubuntu Tablet und dann kriegst du nach einem halben Jahr keine Updates mehr.
Ja, genau. Das ist das eigentliche Problem, ja. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was Jolla mit ihrem Tablet-Desaster so ein bisschen hatte. Und jetzt Ubuntu, ja, da konntest du ein Tablet kaufen und irgendwie ein paar Monate später wirst du halt einfach vor die Tür geschmissen und sagst, ja, nee, wir machen jetzt was anderes und übrigens gibt jetzt erstmal keine Updates mehr, geht doch nach Hause.
Ja, das OS ist quasi, das OS, was da läuft, ist quasi eingestellt. Canonical will nichts mehr dran machen, die bezahlen keine Leute mehr dran, das heißt, es werden nur noch Leute dran arbeiten, die freiwillig da irgendwie vielleicht mal ein paar Bugfixes oder sowas machen werden. Und das ist wirklich ein Schlag vors Gesicht und ich habe sogar die Befürchtung, wenn man dieses Jahr sich überhaupt nicht um den Ubuntu Touch kümmert, dass zum nächsten Mal die ganzen User weglaufen werden, vielleicht sogar die Entwickler, ein Großteil der Entwickler weglaufen wird. Es gibt hier andere Alternativen, wo man hinlaufen kann, die besprechen wir auch gleich nochmal. Aber vor allen Dingen kann es durchaus möglich sein, dass Canonical dann im übernächsten Jahr, im nächsten Jahr, dann eventuell entscheiden wird, okay, es gibt jetzt kein Interesse mehr an Ubuntu Touch, also machen wir da jetzt überhaupt nichts mehr dran, sondern bleiben einfach nur beim Desktop-Gedönse. Und was weiß ich, Convergence-Gedönse, das hat sich auch nicht durchgesetzt. Vielleicht machen wir dann auch eine Android-App oder sowas, damit die mit dem Ubuntu besser läuft und so weiter und so fort. Oder wir nehmen das, was Google da mittlerweile entwickelt hat mit ihrer Verschmelzung Andromeda und Benachrichtigungen mit Android und verschmelzen das dann in unseren Desktop irgendwie, verkabeln das in unseren Desktop irgendwie. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass möglicherweise Canonical es sich so mit der Community verscherzt, dass es einfach dann irgendwann mal auch für sie keinen Sinn mehr macht, dann an dem Ubuntu Touch zu arbeiten. Also die Gefahr ist richtig groß durch den Schritt, den sie jetzt erklärt haben, dass Ubuntu Touch komplett für tot erklärt wird. Wenn nicht von ihnen selber, dann durch die Community oder einfach durch die Nutzerzahlen und den Leuten, die jetzt noch ein Ubuntu Touch Gerät haben.
Ja. Also ich befürchte es leider auch. Gucken wir mal, wie es dieses Jahr wird. Also um Ubuntu Touch steht es erstmal schlecht. Ja.
Das, was passieren könnte, ist natürlich, dass viele Leute dann jetzt sich Alternativen suchen werden. Eine der Alternative könnte natürlich Plasma Mobile sein, oder?
Ja, ich wollte es mir auch immer wieder angucken. Ich habe sogar einen Nexus 5 rumliegen, wo man Plasma Mobile drauf tun könnte. Aber ich bin auch nicht dazu gekommen. Plasma Mobile sieht nett aus, aber auch da ist immer das Problem, wenn es halt keine Anbieter gibt, die dir das direkt vorinstallieren, sehe ich das nicht, dass das große Traktion gewinnt und irgendwie groß installiert wird. Wie gesagt, selbst ich als Technikfreak, ich schaff's einfach nicht, mich mal da die Stunde hinzusetzen, das alles drauf zu flashen und dann mal ordentlich zu testen, weil man einfach genug anderes zu tun hat und also sieht schick aus, die Videos sehen gut aus, aber ob das jetzt mehrere Benutzer anzieht, ist fraglich aus meiner Sicht.
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall einige der Ubuntu Touch Leute jetzt anziehen könnte, wenn sie jetzt merken, okay, sie kriegen keine Updates mehr und sie haben jetzt so ein Phone und eventuell, also zu Großteilen ist ja Plasma Mobile, war ja zumindest zu Großteilen auch von der Infrastruktur so ein bisschen auch Ubuntu Touch OS kompatibel und hat vieles sich davon ausgeliehen von den da drunter liegenden Tools, sagen wir mal so. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es eventuell viele Leute interessieren wird und sogar vielleicht Ports für eben diese Ubuntu Touch Geräte herauskommen könnten, die eben Plasma Mobile dann einsetzen. Und also ich glaube natürlich nicht, dass die breite Masse so angesprochen wird, weil da hast du, wie gesagt, da musst du einen Hardwarehersteller haben, da musst du vielleicht auch eine Firma haben, die dahinter so ein bisschen Marketing machen kann. Das ist jetzt so etwas eher für die Geek-Ecke, für die Leute, die experimentell damit unterwegs sein wollen oder die was Neues ausprobieren wollen oder halt eben, wie gesagt, für die Ubuntu-Touch-Leute, die sich nach was Neuem umsehen wollen. Die könnten also wirklich dann so ein bisschen was von dem Potenzial abbekommen, die Plasma Mobile Leute, was eben Ubuntu Touch so abwirft. Ansonsten ist es halt so, dass wir, glaube ich, bei Plasma Mobile dann auch sehen werden, dass die den gleichen Ansatz wie Ubuntu Touch verfolgen werden, was Convergence angeht. Da gibt es sehr, sehr viele Entwicklungen, die da hingehen, die so Plasma auf dem Gerät und auf jedem Gerät im Grunde genommen dann umsetzen wollen. Das geht auch wieder los mit KDE Connect, kommt ja auch von der KDE Community so ein bisschen, dass man da auch eine Integration schafft zwischen eben den mobilen Geräten und eben dem Desktop-System. Nicht eben nur mit Notifications oder sowas, sondern vielleicht auch mit den Widgets auf dem Desktop und so weiter und so fort. Das gibt's ja jetzt alles schon. Also die Widgets haben jetzt bereits schon Netzwerksupport teilweise, könnten dann synchronisiert werden übers Netzwerk und so weiter und so fort. Ähnliches kann man dann sicherlich auch für Plasma Mobile mit integrieren und es hat jede Menge Potenzial und dadurch, dass Ubuntu Touch jetzt so ein bisschen wegfällt, hat es eben noch größeres Potenzial, einen Run zu bekommen. Aber so einen richtig großen Durchbruch sehe ich da jetzt auch in diesem Jahr noch nicht. Dafür fehlt es momentan auch einfach an Geräten. Und genau. Es ist fraglich, ob es neue Geräte dafür geben wird, also Portierungen für neue Geräte dafür geben wird. Weil jetzt auch mit der Umstellung auf die Basis wurde gewechselt, CyanogenMod wurde ja eingestellt und das war vorher die Basis für die ganzen Portierungen, weil das hat man einfach benutzt für den Hardware-Support. Jetzt ist man auf AOSP umgestiegen. Ob das so die beste Lösung ist, weiß ich nicht. Lineage OS gibt's ja auch als Nachfolger von CyanogenMod. Die machen ja schon eine ganze Reihe von auch proprietären Sachen, die sie mit einbinden, damit eben die Treiber und die Hardware, damit das alles wunderbar funktioniert miteinander. Ob das dann mit AOSP besser läuft, wage ich mal zu bezweifeln. Auf den Geräten, wo es jetzt läuft, also Nexus 5 zum Beispiel, da wird's keine Schwierigkeiten mit geben, aber es könnte ein Hinderungsgrund sein, wenn man eben weiterhin bei den Portierungen auf AOSP setzen wird und nicht vielleicht auf Lineage setzen wird in der Stelle.
Also ich sehe da für 2017 langsame Weiterentwicklungen, aber nicht, dass es irgendwie in irgendeiner Art mehrere große Usergruppen anziehen wird. Also wir werden dann nächstes Jahr bestimmt nochmal drüber reden. Es wird es wahrscheinlich noch geben. Aber solange da nicht ein Deal kommt, der halt wirklich mehrere tausend Geräte absetzen kann, also dass es einen Hardwarehersteller gibt, der sagt, ja, er betreibt Dinger und bringt die halt mit Plasma Mobile raus, solange es das nicht gibt, sehe ich nicht, dass das irgendeine große Fahrt aufnimmt und eine größere Userbase wirklich anspricht.
Genau, das sehe ich genauso. Und es wäre auch zu früh jetzt, dass ein großer Hardwarehersteller eingebunden wird und dann wirklich Geräte rausbringt. Es wäre zu früh, weil die Software ist noch nicht so weit. Man hat gerade erst mal, ich glaube vor einem halben Jahr oder sowas, die ersten Kirigami-Versionen rausgebracht. Das ist das neue UI-Framework, was eben dafür sorgen soll, dass man eine einheitliche UI bekommt, die neben nicht nur auf den Mobile-Geräten, es kommt ursprünglich aus dem Mobile-Bereich, aber das soll eben nicht nur Mobile abdecken, sondern es soll eben den Convergence-Ansatz bringen. Es soll eben sowas, was Ubuntu jetzt schon hat, mit ihren Ubuntu-Touch-Apps im Grunde genommen, die eben sehr gut angepasst auf der mobilen Oberfläche, aber auch auf dem Desktop laufen können, soll eben sowas auch bieten und leisten und soll halt eben, und das werden wir dann auf jeden Fall sehen in diesem Jahr schon, wir werden die ersten Kirigami-basierenden Apps dann auch auf dem Desktop sehen. Da bin ich mir relativ sicher. Die werden dann natürlich auch als Mobilvariante dann auch auf den Plasma Mobiles laufen, aber insgesamt ist die Plasma Mobile-Geschichte noch nicht so weit, dass das standardmäßig irgendwie auf einem Smartphone vernünftig genutzt werden könnte. Das sage ich jetzt mal ganz einfach, ohne mich weit aus dem Fenster zu lehnen, weil ich auch einfach ganz genau weiß, ich habe es ja auf meinem Nexus 5 auch und ich kann das verfolgen und kann ganz einfach sagen, da sind noch zu viele Diskrepanzen, was die ganze, was das Design angeht. Das ist noch nicht einheitlich genug. Und dann gibt's halt Schwankungen in Sachen Qualität, läuft der Treiber, stürzt das eine Programm mal ab und so weiter und so fort. Also da ist noch eine ganze Reihe an Sachen zu tun. Bis 2018 oder bis sogar 2019 sehe ich da jetzt nicht, dass das fertig wird oder in einen Zustand kommt, wo ich sagen würde, okay, Daumen nach oben, das kann man wirklich mal auf Hardware einfach mal so verkaufen und so ein Otto-Normalverbraucher kann sich das mal anschauen.
Ja. Kommen wir zu einem anderen mobilen Linux-Betriebssystem, wo ich jetzt auch gerade einfach nichts kaufen kann. Selfish OS. Also ich habe jetzt gerade eins aus Indien importieren lassen. aber ansonsten ist es irgendwie schwierig, da an ein Gerät ranzukommen. Ist zwar auch ein interessantes System, aber irgendwie kannst es halt nicht kaufen und damit ist es leider für sehr viele Leute uninteressant.
Ja, aber ich glaube, es hat, wenn du das vergleichst mit dem Plasma Mobile, und wir sprechen ja sowieso immer nur von der Nische hier, wenn es um so alternative Linux-Smartphone-Systeme geht. Es wird in der Nische auf jeden Fall sehr großes Potenzial haben, die ganzen Ubuntu Touch-Leute, die eventuell sich jetzt von Ubuntu Touch abwenden, aufzunehmen, weil das ist halt eben ein sehr ausgereiftes System.
Ja, ja.
Mindestens genauso ausgereift wie Ubuntu Touch. Und deshalb
besser. Also es ist von denen, die wir bisher besprochen haben, schon das weitentwickelste und am besten benutzbarste. Wenn auch nicht das freiste, weil es sind ja auch noch Teile proprietär. Soll zwar irgendwann mal alles geöffnet werden, heißt es immer im Blog, aber so weit sind wir ja noch nicht. Aber es hat auch das Problem, zumindest das ganze letzte Jahr über, bis auf so einen kurzen Fire Sale, wo du mal zufällig eins abbekommen hast oder auch nicht, kannst keine Geräte kaufen. Und das Problem müssen sie schon irgendwie in den Griff kriegen. Also
ja, aber
bringt halt nichts.
Nee, ich sehe das nicht als das Problem. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das überhaupt nicht als Problem für die Leute, die jetzt ein Ubuntu Touch-Gerät haben. Ist das vollkommen egal, weil die haben ein Ubuntu Touch-Gerät. Da muss nur einer auf die Idee kommen, das Selfish OS auf das vorhandene Gerät zu portieren. Die wollen nicht unbedingt ein neues Gerät, weil die Geräte sind noch nicht so alt. Deshalb sehe ich da nicht das Problem, die Leute abzuholen, die momentan noch ein Ubuntu Touch-Gerät haben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Frage ist halt nur, wie gut wird die Portierung sein? Wenn es halt eben so ist, dass die Portierung so eine Alpha-Version ist, wo dann das Ganze ähnlich schlecht wie bei Ubuntu Touch selber läuft, dann hat das keinen wirklichen Sinn. Aber wenn das natürlich so einen Status bekommt, wie zum Beispiel die Nexus 5-Portierung von dem Selfish OS, dann macht das durchaus Sinn, das zu übernehmen. Und also ich bin mir relativ sicher, dann das andere ist natürlich Alien Dalvik, also Android-Support und sowas.
Genau.
Das bleibt ja außen vor erstmal. Aber die Leute, die jetzt einen Ubuntu Touch haben, haben das ja sowieso nicht. Also deshalb ist, glaube ich, das Potenzial, die Leute trotzdem noch abzuholen, auch wenn mit einer Portierung, sagen wir mal jetzt nicht eine Alpha, aber Beta-Version mit Selfish OS, doch ziemlich groß. Also da bin ich mir relativ sicher, da für die Leute braucht es eben nicht neue fancy Geräte oder sowas, sondern die können dann mit ihren Ubuntu Touch OS Geräten, weil ansonsten fliegen die ja raus oder landen irgendwo in der Schublade und werden nicht mehr benutzt. Ich glaube, da macht Sinn, da gibt's sehr großes Potenzial, dass Selfish OS die Leute abholen kann. Zumindest die Leute, die nicht ultra hohen Stellenwert darauf legen, dass eben ihre Software komplett frei sein muss. Das sehe ich, das, wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist klar, wenn du andere Leute, neue Leute überzeugen möchtest, da mal reinzuschnuppern, brauchst du natürlich Geräte. Ansonsten hast du verkackt. Wenn du Weltherrschaft haben möchtest, brauchst du neue Geräte. Wenn du, wie Jolla selber mal angekündigt hat zu Anfangszeiten, die 1%-Marke in der Welt knacken möchtest, brauchst du Geräte. Wenn du die nicht hast, kannst du die nicht knacken. Ganz einfach.
Genau. Unsere eine Hoffnung war ja immer, dass Fairphones 2 vielleicht irgendwann mal mit Selfish rauskommen würden.
Sehe ich schwarz momentan.
Ja, ich habe auch bei Fairphone mal nachgefragt, aber da hieß nur, ja, wenn hier, guck da in diesen Feed da, wenn dann irgendwas da passiert.
Also
aber,
Fairphone, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die arbeiten jetzt schon über Last.
Ja, du musst ja nur drauf gucken, versuch mal eins zu kaufen. Mal eins zu kaufen. Es sagt dir oder aktuell,
Jahr oder sowas
aktuell, genau. Ich will eins kaufen. Sie bieten noch nicht mal eins anzukaufen hier gerade. Moment, kann man eins kaufen? Wo kann ich denn eins kaufen?
Also letztens habe ich geguckt und da musstest du ein halbes Jahr warten. Und das ist natürlich Kacke. Das ist eine. Das andere ist dieser Artikel, das Interview auch mit und dem Burnout des CEOs von Fairphone. Die sind einfach überlastet mit dem, was sie momentan haben. Die kriegen also das, was sie momentan haben, nicht so richtig auf die Reihe.
Also wenn du es jetzt bestellst, hast du es am
so
31. Mai. So.
Also genau. Also das ist schon ein bisschen, ist nicht ganz so schlimm wie 6 Monate, aber ist schon ein bisschen was lange. Das ist das eine. Das andere ist einfach, finanziell scheinen sie da auch nicht irgendwie für ein Jahr oder sowas zu planen, sondern nur für 2 oder 3 Monate, was ich so ein bisschen gewagt finde, aber sie sind jetzt schon überlastet und sie werden einfach kein neues OS sich aufbügeln, wo sie Support für leisten müssen, wo sie Geräte für bereitstellen werden. Sie schaffen das nicht. Die schaffen einfach nicht, ein Fairphone 2 mit Selfish OS herauszugeben. Das hat keine technischen Gründe, sondern es hat einfach damit zu tun, die Firma ist zu klein, sie haben zu wenig Geld, sie haben zu wenig Leute. Sie schaffen das einfach nicht, hinterherzukommen.
Ja. Ja, und dann sind halt die Stückzahlen auch nicht groß genug. Also es sind schon große Stückzahlen, aber sie sind nicht groß genug, um da um einfach eine langfristige Planung zu haben, um einfach zu sagen, ja, scheiß drauf, dann kaufen wir halt ein paar 10.000 und legen die uns auf Halde sozusagen oder ein paar 100.000. Ich meine, das ist halt bei dem Samsung einfach anders, ja. Die können auch mal 1 Million verbrennen lassen und kaputt machen lassen. Juckt die nicht, die machen trotzdem Quartalsgewinne ohne Ende. Schlägt sich in den Bilanz irgendwie nicht so groß aus. Ja, mein Gott, okay, so ein bisschen Image kaputt, aber egal, die nächsten Galaxy-Dinger verkaufen sich dann wieder wie geschnitten Brot sozusagen. Das macht halt so ein Fairphone nicht. Ja, genau, wenn man diese eine Story da gelesen hat mit dem Burnout von dem CEO und dass er da irgendwie täglich die Kurse von US-Dollar nach Euro gecheckt hat und so, wann was jetzt wie produziert werden kann und dass sie da echt nur von Monat zu Monat irgendwie die Aufträge rausgeben, das ist schon, ja, da sind sie halt doch zu klein. Und genau. So sehr ich das auch gerne sehen würde, dass sie ein Selfish-OS-Gerät rausbringen würden, ich würde sofort welche kaufen, ja.
Ich auch.
sehe ich das leider auch so, dass es zurzeit nichts wird. Aber ich muss jetzt langsam nächstes Mal meine Frau umstellen auf ein anderes Gerät. Und da ist jetzt die Frage, was man dann einfach doch ein Fairphone nimmt halt mit Android oder was man sich dann kauft.
Man kann ja auch ein Selfish OS in der Community Edition draufpacken.
Ja, nee, das ist, muss schon so sein, dass ein Otto-Normal-User damit klarkommt und dann brauchst du halt die Android-Apps und dann kann ich ihr, denn das geht nicht, das tut mir leid. Ein offizielles Supportedes mit Android und allem drum und dran. Und es muss tatsächlich, ich brauche tatsächlich auch die ActiveSync-Anbindung. Zwar nicht hundertprozentig unbedingt, aber ich benutze sie halt auf meinem Jolla C. Wäre da auch die einfachste Variante, die Kalender und Kontakte abzugleichen. Ich weiß, es gibt CalDAV, WebDAV und CardDAV und so. Aber mein Server kann das halt und das ist die einfachste Variante. Klickst einfach, sagst du, Exchange, mach mal, gut, weiter geht. Ja, da muss man halt nicht viele URLs eintragen und sonst sowas, sondern einfach nur die drei Sachen machen und es tut. Und das sind halt Sachen, die hätte ich dann schon gerne, wenn ich so ein Fairphone für 530 Euro kaufe. Okay, es ist jetzt der Preis mit Dutch Tax, also Mehrwertsteuer, niederländische Mehrwertsteuer bei uns ist ein bisschen weniger, aber trotzdem über 500 Euro für ein Telefon ausgeben, dann müssen die paar Sachen halt dann auch gehen. Und dementsprechend wäre jetzt ein Fairphone, auf der sich dann selber noch was drauflösche, würde die Anforderungen nicht erfüllen. Ja, jetzt ist halt die Frage, was man macht, ob man dann halt einfach so eins kauft. Bis Mai müsste man ja trotzdem, bis Ende Mai müsste man trotzdem warten, das ist schon echt hart. Ja. Oder sich ein gebrauchtes irgendwas anderes halt einfach shoppt und das wird wahrscheinlich die eher Variante sein, die ich jetzt wählen werde, einfach auf eBay irgendwas kaufen und ihr dann hinlegen und sagen, hier, nimm mal das.
Ja, das ist halt so ein bisschen, gerade im Selfish-Bereich ist es momentan für dieses Jahr sehr unsicher, ob wir überhaupt Geräte sehen werden. Und das ist halt so ein bisschen traurig, obwohl Jolla hat ja angekündigt, die werden auf dem Mobile World Congress sein. Okay. Dieses Jahr hat mich überrascht, weil ich habe eigentlich gedacht, sie haben nicht die Kohle dafür, dahin zu gehen. Aber ja, sie werden anscheinend dahin gehen, weil sie halt jetzt doch finanziell wahrscheinlich wieder etwas besser dastehen. Es gibt die Kooperation mit der russischen Regierung und mit russischen Firmen, das ja in diesem Jahr oder letztes Jahr bereits schon angekündigt worden ist. Und ich könnte mir eventuell vorstellen, dass vielleicht auf dem MWC es eine kleine Überraschung geben wird, dass vielleicht ein Hardware-Partner gefunden wird, dass zumindest in Russland dann vielleicht ein Smartphone verkauft wird. Das wird ja den einen oder anderen Weg dann irgendwie auch nach Europa finden. Oder man wird vielleicht ein neues Community-Smartphone-Programm wieder mit so einem russischen Auftragsfertiger dann einfach in geringer Stückzahl dann wieder machen, um halt ein moderneres Smartphone zu machen, um weiter in Europa irgendwie, um relevant zu bleiben, ganz einfach, für die Leute, die sich eben für Selfish OS interessieren, dann reicht es ja teilweise aus, auch geringere Stückzahlen dann rauszuhauen. Es reicht also 2.000, 3.000, 4.000 Leute dann damit nur auszustatten. Das würde also auch schon ausreichend sein. Aber da müssen wir schauen, was Jolla dann auf dem MWC 2017, dann ist ja auch jetzt bald, dann vorstellen wird, ob da irgendwie was Neues angekündigt wird. Es gibt ja bereits, es gab ja schon mal, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, ich weiß auch gar nicht, ob es ernst gemeint war, aber es gab eine Stellenausschreibung in Russland. Da wollte eine Firma 100.000 oder 200.000 Smartphones haben, die eben mit SafeJS ausgestattet daherkommen. Und die haben eine Ausschreibung gemacht. Die wollen einen Hardwarehersteller, der eben die Stückzahl herstellt, 100 oder 200.000. Und
na gut, ich meine, wenn wirklich alle Regierungsangestellten demnächst in Russland ein Selfish-Gerät haben müssen, und so klang das ja so ein bisschen, wenn es das einzig offiziell supportete Regierungsphone da ist, dann müssten sie die ja auch in den Stückzahlen erstmal herstellen und halt an ihre Beamten dann verteilen. Also
ja, dann müssen wir halt mal schauen, ja.
Ich kann mir das schon vorstellen, ja.
Es könnte durchaus so sein, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vielleicht in diesem Jahr schon so weit ist, dass dann die Beamten wirklich gezwungen werden, so ein Selfish-Phone dann zu haben. Ich glaube auch mit dem Zwang, dass das, also glaube ich nicht, ganz ehrlich, dass sie da wirklich die Leute dann zwingen werden. Aber sie werden es zumindest erstmal als Alternative anbieten, ob das schon in diesem Jahr sein wird oder nicht, weil sie haben ja erst Ende letzten Jahres das angekündigt, dass sie Yola und Selfish-Phone vor allen Dingen erstmal unterstützen wollen. Und natürlich vor allen Dingen was Eigenes basteln wollen im eigenen Land, also Firmen drangehen oder ein Konsortium quasi drangeht, also ein Verbund aus mehreren drangeht und das SafeJS für den russischen Markt erst einmal anpasst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so schnell sind, dass sie dieses Jahr schon damit fertig sind. Deshalb glaube ich eher dann 2018, dass man da erste Sachen von sehen wird. Aber es kann durchaus sein, dass natürlich, weil sie auch neue Entwickler gewinnen wollen, dass vielleicht wirklich diese geringen Stückzahlen oder eine Firma sich findet, die dann mal solche Smartphones mit SafeJS dann lizenzieren und rausbringen werden in geringen Stückzahlen. Und dass wir dann in Europa eventuell als Community-Device-Programm dann wieder was abkriegen werden davon. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber da müssen wir wirklich warten auf den MWC und uns überraschen lassen. Ich hoffe, dass Yola irgendwie was Überraschendes vorstellen wird, weil einfach nur die Portierungen, die portierten Geräten und das Intex Aquafish dann nochmal zu zeigen auf dem MWC, ich weiß nicht, ob das so die Leute vom Hocker hauen wird und ob das dann Sinn macht, zum MWC zu fahren, um neue Hardware-Partner damit zu gewinnen. Das bezweifle ich ein bisschen.
Ich weiß nicht, was da im Hintergrund für Gespräche stattfinden. Also ich meine, wenn halt viele Hardwarehersteller da sind und das halt so ein kürzester Weg ist, dass du halt mal alle abklapperst und mit denen mal in Verhandlungen trittst, ich weiß nicht, wie diese Messe aufgebaut ist, aber wenn es solche Möglichkeiten da gibt, kann es schon sein, dass das für Jolla Sinn macht, da hinzugehen.
Aber dann musst du sie mit etwas Interessantem überzeugen. Du musst was Neues liefern, dann musst du was Interessantes liefern. Ja. Damals, vor 2 Jahren, als sie mit dem Tablet aufgetaucht sind, da haben alle draufgeschaut, alle haben sich dafür interessiert, die hatten eine riesen Bühne, die haben einen Preis gewonnen. Überall wurde von denen berichtet. Aber wenn du halt nichts Neues lieferst, dann gibt es nichts zu berichten, ne?
Ja.
Deshalb müssen sie da irgendwas haben. Vielleicht wird es, und da kommen wir jetzt mal zu einem Punkt, wo ich sage, da bin ich mir sicher, dass es dieses Jahr rauskommen wird. Es wird ein neues großes Update für SafeJS geben. Es wird wahrscheinlich SafeJS 2.1 oder so heißen. Mhm. Also eine neue Version wird es geben. Da wird komplett auf Qt 5.6 geupdatet. Und das wird schon ziemlich viele Änderungen mit sich bringen. Einmal für die Programmierer, die ein paar Sachen anpassen müssen. Gott sei Dank hat sich da Yola bemüht, Kompatibilität zu bewahren. Ich habe mir da ein paar Patches angeschaut, zum Beispiel, weil ich bin ja Webbrowser-Entwickler, habe mir da WebKit als Engine mir angeschaut. Die haben da Sachen so kompatibel gemacht, dass ich an meinem Browser nichts ändern muss, dass er weiterhin laufen wird mit Qt 5.6. Das finde ich gut. Dafür Daumen hoch, dass da einer drauf geachtet hat. Und es wird viele Bugfixes damit geben mit Qt 5.6. Schnelleres JavaScript wird es geben. Also ich bin mir relativ sicher, dass man das sogar auf dem Gerät fühlbar merken wird, auf den aktuellen Geräten, dass es dann schneller laufen wird, das SafeJS, was gut ist. Besseres OpenGL-Rendering wird es geben, besserer Wayland-Support und so weiter und so fort. Web-Engine wird hinzukommen, also die Alternative zu WebKit, basierend auf der Chromium Blink-Engine. Die ist zwar noch nicht so ausgebaut, dass man da jetzt direkt, sagen wir mal, einen kompletten Browser aufbauen könnte mit allen Pipapo, aber zumindest könnte das mit vollem Wayland-Support dann einen schnelleren oder den schnellsten Browser in Sachen Rendering bieten, wenn sich da einer drum kümmert, einen ordentlichen Browser draus zu basteln. Das ist eine sehr interessante Geschichte, das wird es geben. Es wird zahlreiche Updates geben im Enterprise-Bereich. Das habe ich bereits gehört auf der letzten Selfish OS IRC-Meetings-Gedönse. Da wird also sehr stark an VPN zum Beispiel gearbeitet, an Zertifikat-Support, an Sicherheitsfeatures und an weiteren Enterprise-Features, die eben Selfish OS eben dann vor allen Dingen auch wegen dem Deal mit den Russen dann jetzt eben dazu verleiten, dass man daran vor allen Dingen arbeitet, weil das sind einige der Herausforderungen oder einige der Anforderungen, die eben die russische Regierung und die russischen Partner dann haben, dass eben die Enterprise-Features ordentlich ausgebaut sind und die Sicherheitsfeatures. Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir da in dem Bereich sehr viel sehen werden bei der neuen Selfish OS-Version. Und insgesamt, glaube ich, ist das eine gute Entwicklung. Gerade im Sicherheitsbereich hat das da doch ein bisschen was gemangelt in Sachen Selfish OS. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch für den Otto Normalverbraucher dann eine gute Entwicklung sein wird. Und man wird auf jeden Fall mit dem neuen Update einen guten, großen Schritt voranbringen, auch in Sachen Aktualität, weil vorher war Qt 5.2 mit einer Kombination aus Qt 5.4 mit drin als Basis. Und das war so ein bisschen ja, tricky und hacky, und einige hatten da wirklich, auch Entwickler hatten da Probleme, da ihre Sachen so lauffähig zu machen, wie sie es haben wollten. Und jetzt mit dem vollen Umstieg auf Qt 5.6 auf einer LTS-Basis, die auch weiterhin unterstützt wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da jetzt auf soliden neuen Füßen das ganze System stellt, interessanter macht für Entwickler und gleichzeitig halt eben neue Features hinzufügt. Also es wird ein großes Update.
Gut, dann sind wir mal gespannt. Ich werde das auch auf jeden Fall auch beobachten und gucken wir mal. Wie gesagt, schön wäre noch so ein extra Telefon, aber ja, vielleicht nicht dieses Jahr, aber
lassen
sind wir mal gespannt.
Uns überraschen auf dem MWC. Hoffen wir auf den MWC, dass sie da was vorstellen.
Wollte ich auch gerade sagen, gucken wir mal, wenn sie wirklich
vielleicht
da sind.
Vielleicht.
Dann müssen sie ja auch irgendwas mitbringen. Vielleicht sind es ja Uhren, die Uhren.
Der Traum wäre natürlich, den haben auch viele schon gesagt, ja Uhren, das glaube ich ja nicht so sehr, aber der Traum, den haben ja viele schon gesagt, die Kooperation mit HMD, also Nokia quasi wieder, also dem chinesischen Hersteller, der Nokia gekauft hat.
Ja, ja.
Das wäre schon
Back to the Roots sozusagen.
Genau, Back to the Roots. Das wäre
lustig wäre es auf jeden Fall.
Damit würden sie, glaube ich, alle direkt kriegen und da würden alle jubeln, glaube ich. Das wäre der größte Coup aller Zeiten, würde ich mal sagen, wenn sie das auf dem MPC vorstellen können.
Ja, glaube ich nicht, aber wäre schön.
Ich glaube auch nicht, es ist einfach nur eine Wunschvorstellung und es wäre super geil. Ja,
ja. Okay, dann der letzte im Bunde, Tizen.
Tizen, ja, Tizen, da wird's eine neue, oder Tizen, wir wollen es ja richtig aussprechen.
Nein, ich spreche das richtig aus.
Da wird's eine neue Version geben. Version 3.0 kommt endlich, das ist ja auch
da
schon seit.
Auch nur Telefone in Russland und Indien oder so, oder?
Ich glaube noch nicht mal in Russland, die gibt's nur in Indien, Indonesien, Pakistan, in dem Bereich sind die, glaube ich, stark vertreten.
Okay, also teilweise gab's auch mal welche in Russland, ich glaube es ist Z1 oder 2.1.
Nee, das war das Z, das war damals für Russland angekündigt, aber wurde nie rausgebracht.
Echt?
Okay. Und das war so ein leistungsstarkes, das war so Galaxy-mäßig ausgestattet, das war also schon richtig geil, aber es wurde nie released, also schade. Tizen 3.0 wird rauskommen dieses Jahr auf Basis von Wayland das erste Mal, weil vorher haben sie tatsächlich noch den X-Server eingesetzt. Eine neue EFL-Version wird mit dabei, also die Enlightenment Foundation Library, der Unterbau quasi, den man ja auch vom Linux-Desktop Enlightenment her kennt, der wird mit dabei sein. Es wird mit Tizen 3.0 viele Änderungen geben, nicht nur was Wayland betrifft, sondern auch in Sachen Rechte-Management und sowas. Das kann man mit Wayland jetzt ein bisschen einfacher machen, als das beim X-Server möglich war. Es wird ein neues Smartphone erscheinen, wahrscheinlich allerdings auch wieder dann nur in Indien, Indonesien, Pakistan und so weiter. Mhm. Wird wahrscheinlich wieder so ein Low-End- bis Mid-End-Smartphone wie das Z1, Z2 oder Z3 werden, wobei das Z3 ja so ein bisschen leistungsstärker war als jetzt das Z1 und Z2, die ja doch eher Low-Ends waren. Es wird wahrscheinlich das erste Smartphone dann mit Tizen 3.0 sein. Also ich hoffe, dass es das sein wird, weil man doch schon, glaube ich, seit mehr als einem Jahr daran bastelt, Tizen auf Wayland zu bringen. Und Enlightenment auf dem Desktop kann man ja sehen, mit Enlightenment 20 und 21 haben sie sehr viele Fortschritte gemacht, was Wayland-Support angeht. Das ist jetzt so ausgereift, dass ich sagen würde, das macht Sinn, dass jetzt Tizen 3.0 auf Wayland auch mal auf dem richtigen Smartphone läuft. Inwieweit das dann jetzt auch in Sachen Apps wieder neuen Schub oder sowas geben wird, wage ich mal zu bezweifeln. Also Tizen hat da so ein kleines lokales App-Ökosystem aufgebaut, das halt eben rund um Indonesien, Pakistan und so weiter dann doch relativ gut funktioniert. Sie haben ja da schon in mehreren Millionen Stückzahlen wirklich die Geräte da unterbringen können bei den Leuten.
Ja, merkt man irgendwie hier nicht, ja?
Das merkt man hier nicht, nee, das stimmt. Ja. Aber also ich habe ja so ein Tizen-Gerät und
okay,
wenn du da mal in den Store reinschaust, dann siehst du, dass es da wirklich sehr, sehr viele lokale Anwendungen gibt. Das meiste, glaube ich, was ich da immer sehe, sind Games. Also Games gibt es da zum Abwinken, das ist meistens Casual-Games, ein paar 3D-Games auch, aber sehr, sehr viel lokale Anwendungen sind da wirklich zu finden. Okay. Es gibt hier und da natürlich auch die bekannten Anwendungen. Was mich gewundert hat, ist, weil WhatsApp ja eigentlich gesagt hat, die wollen quasi alles außer Android und iOS quasi einstellen, den Support für. Und das haben sie jetzt angekündigt, das wird ja bis jetzt spätestens Ende Sommer wird das dann auch durchgeführt, dass es tatsächlich doch noch eine extra neu geschriebene native App, WhatsApp, für Tizen gibt. Samsung muss sich das wahrscheinlich einiges kosten lassen oder sie haben vielleicht die Möglichkeiten, da WhatsApp oder Facebook so unter Druck zu setzen, das auch zu machen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil vorher gab es das nur als Android-Kompatibilitätsgeschichte. Die haben ja auch so ein Open Mobile Android Kompatibilitätsschicht, die funktioniert anders jetzt als bei Selfish OS oder bei BlackBerry. Da kann man nicht einfach APKs drauf installieren, sondern die machen das so, dass man sich eine Android-App nimmt, die muss man entpacken, da muss man so eigene Software da reinklatschen, irgendwie neu packen und dann wird das für Tizen quasi neu gebaut. Mhm. Und dann kann man halt eine Android-App da so ein bisschen auch ausführen. Das hat so ein paar Nachteile und Vorteile und Einschränkungen, aber das die Apps, die es da gibt, die laufen recht solide. Und WhatsApp hat das auch erstmal benutzt oder man hat das bei Tizen erstmal benutzt und jetzt gibt's tatsächlich eine native WhatsApp für Tizen. Es gibt eine native Facebook-App und viele auch bekanntere Software wandert jetzt auch nach Tizen so ein bisschen ab, was mich auch so ein bisschen überrascht hat, weil ich eigentlich Tizen so als Plattform nicht so sehr sehe, dass das halt eben groß im Markt drin wäre. Wie gesagt, ist das wahrscheinlich diese komische Wahrnehmung hier aus Europa und in Indien und in Pakistan ist das eben anders.
Ja. Und ja, klar. Also wenn es da die Geräte gibt und da halt die Plattformen da entsprechend sind, dann ja.
Aber Tizen ist ja auch hier in Europa relativ groß, wenn es um Smartwatches geht.
Genau,
weil da gibt es ja die GRS1 und S2.
Ja. Und 3
jetzt. Und 3 sogar jetzt mittlerweile. Das heißt, da sind sie relativ gut im Geschäft. Tizen gibt es ja auch, glaube ich, für Smart-TVs.
Ja.
Da habe ich das bisher auch noch nicht so richtig gesehen. Weiß ich nicht, wie das da so läuft.
Irgendein Hörer hat einen. Also von daher scheint es die tatsächlich irgendwie zu geben.
Nice. Ja, also es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in den europäischen Markt einsteigen werden mit einem Tizen-System. Ich glaube, Samsung ist jetzt in diesem Jahr eher bemüht, das Desaster aus dem letzten Jahr auszubügeln, also ein vernünftiges S8 auszuliefern und vielleicht noch ein Note 8 auszuliefern und werden jetzt alles darauf konzentrieren, jetzt was hier so den amerikanisch-europäischen Markt betrifft. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass sie ein Tizen-Experiment starten werden, vor allen Dingen, weil sie dann natürlich ein paar Schritte durchführen müssen, wie sie es halt eben in Indien auch gemacht haben, also lokale Anbieter, lokale Dienste und sowas. Und da sehe ich das momentan noch nicht. Deshalb glaube ich nicht, dass die im europäischen Markt einsteigen werden, auch nicht mit Tizen 3.0, was Smartphones angeht. Da werden wir also sicherlich weiterhin von Samsung nur die gewohnten Android-Smartphones sehen. Das heißt, Tizen in Indien, in Pakistan, in Indonesien relativ groß und wird vielleicht mit Tizen 3.0 auch etwas größer, aber genau.
Also bei uns auf jeden Fall Smartwatches und Fernseher von Samsung, aber ansonsten
nicht
auf Telefon, ja. Ja, man hat schon fast so ein bisschen Angst vor dieser Android-Übermacht, ja. Also nicht, was, also nur 80-90% Android-Geräte, das ist schon bisschen kritisch. Wir haben jetzt so mal die Linux-Vertreter aufgezählt, aber so richtig kann da keiner irgendwas dran machen. Ich meine, gut, Android ist auch ein Linux-Kernel, aber es ist jetzt kein Linux-Userland und schon nochmal eine andere Liga sozusagen.
Es fühlt sich einfach anders an, wenn man es benutzt. Also wenn man sich ein Selfish OS anschaut, wenn man sich ein Ubuntu Touch anschaut, das fühlt sich einfach anders an als so ein Android, wenn du es benutzt. Das fühlt sich einfach mehr ah, ich bin zu Hause, mein Linux quasi. Das fühlt sich so nach einem Open oder nach einem, wie hat man das, weil ich habe letztens einen Podcast gehört, da haben einige vom Linux-Desktop erzählt, aber so ein Linux-Desktop, gibt's den wirklich? Eigentlich ist es ja eher so ein Free-Desktop, weil ja so ein KDE, so ein GNOME, so ein XFCE, die laufen ja auch auf dem FreeBSD-Kernel und da spricht man trotzdem von so einem Linux-Desktop. Deshalb würde ich eher sagen, so ein Free-Desktop-Gefühl, das zeigt sich einfach, wenn man so ein Ubuntu Touch oder eben einen Selfish OS benutzt, da fühlt man sich halt eben wie zu Hause auf einem Linux-Desktop oder auf einem Free-Desktop, sagen wir mal so. Und das Gefühl hat man bei einem Android, habe ich zumindest bei einem Android nicht, da fühle ich mich irgendwie teilweise hilflos und verloren, wenn ich das benutzen muss, so ein Android. Aber das ist nur mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Leuten so ist. Ich komme ja auch eher von der Ecke Nokia N9 und Linux auf dem Smartphone, so richtiges Linux, Debian auf dem Smartphone und habe das Android immer so ein bisschen, vielleicht liegt es auch einfach daran, ich habe vielleicht zu früh mit dem Android angefangen, mit Android 1.5 oder sowas und da stürzt halt immer alles ab und Java und langsam.
Habe ich nie benutzt. Ich bin ja von Series S60 hier, von den alten Nokia-Dingern auf iPhone gegangen und habe ja dieses Android-Größen, ich habe es ja nur auf dem Tablet gehabt und seitdem mein Tablet kaputt ist, benutze ich jetzt das Android gar nicht. Und hab dann halt jetzt nur ein iPhone und ein Selfish OS und hab halt diese Sachen nicht mitgemacht in diese alten Android-Geschichten.
Da kannst du froh sein, weil das war damals wirklich ein richtiger Graus.
Ja, ja,
Wobei, wenn ich mir das jetzt hier anschaue, so ein bisschen die aktuelle Android-Situation, dann sieht das ja auch so ein bisschen grauenhaft aus. Zumindest wenn du dir so nicht einen Android ohne Play Store besorgst, weil das ist ja, du wirst ja von Werbung erschlagen. Ich habe letztens so ein Android-Smartphone in die Hand bekommen und es war das erste Mal, dass ich eine Technik in die Hand bekommen habe, die in meiner Zeit quasi entstanden ist und nicht irgendwie in den 60er oder 50er Jahren, wo ich keine Ahnung hatte, was ich jetzt machen soll damit, um das Teil irgendwie wieder zu beruhigen, weil ich wollte eigentlich nur eine Webseite aufrufen mit dem Chrome-Browser. Und dann ging irgend so ein Pop-up-Fenster auf, ihr Handy ist mit einem Virus befallen und das Handy hat angefangen zu klingeln und zu vibrieren. Und ich hab's auf X gedrückt, um dieses Pop-up wegzukriegen, geht nicht. Auf die Home-Taste geht nicht. Scheiße, was mache ich jetzt? Den Taskmanager aufrufen,
okay, aber dann gibst du das Telefon zurück, mach das, da, du hast dir irgendeinen Scheiß eingefangen. Genau. Mach mal neu.
Ich wollte mir nicht die Blöße geben, das dann so in dem Zustand zurückzugeben.
Doch, ist kaputt.
Was ich dann gemacht habe, ist halt wirklich das Gerät neu gestartet und gesagt, hier, das ist abgestürzt. Gib mal den PIN neu ein und so. Also ist schon
aber
krass.
Aber die Leute, die sowas drauf haben, denen musst du doch helfen.
Ja, das geht doch nicht. Ja, klar, aber das ist ja kein Virus oder sowas gewesen, so wie ich das verstanden habe. War das einfach so, wenn du eine Webseite aufrufst oder sowas und hast irgendwie ein Programm oder sowas, das schaltet sich zwischen oder das ist eine dubiose Webseite oder das war ein Werbebanner oder was auch immer, wenn du keinen Adblocker drauf hast und dann schaltet sich dann das irgendwie, das war auch keine dubiose Webseite, das war ein Forum, was ich aufgerufen habe. Ich glaube sogar XDA Developers Forum und dann kam sowas und da war ich irgendwie komplett überrascht. Aber es hat mich dann nicht überrascht, als ich so den Play Store mir angeschaut habe und du installierst ja da irgendeine App oder sowas, die einfach so, was weiß ich, Notizprogramm oder sowas und dann werden so 10.000 Werbeanzeigen dann auch da drüber geblendet, wenn du das Ganze aufrufst. Und beim ersten Aufruf wird dir noch empfohlen, die und die App auch noch zu installieren. Wenn du die App installiert hast, gibt's auch jede Stunde eine Notification oder sowas, dass du doch noch eine andere App installieren sollst. Also ich weiß nicht, ob die Android-Situation sich jetzt da so ein bisschen heutzutage gebessert hat. Also mich hat das so ein bisschen schockiert, weil ich das von dem alten Android 1.6, 2.3, sogar 4.0 her nicht so gekannt habe, so penetrant dann da belästigt zu werden durch Werbung. Aber es ist, glaube ich, auch ein Problem eben der Geräte, die momentan so frei im Handel sind. Wenn du dir so vielleicht so einen Nexus holst, dann hast du das Problem nicht. Wenn du den
Lightning-Mod
draufpackst, dann hast du das Problem nicht. Wenn du den ordentlichen Adblocker drauf hast, hast du das Problem nicht. Wenn du erst gar nicht den Play Store benutzt, hast du das Problem auch nicht. Also wenn du F-Droid benutzt als einzigen Store, dann hast du das Problem auch nicht. Also
ja gut, aber ich habe zu einer Genmod drauf auf dem Nexus 5, was ich gerade ausgeliehen habe. Und da ist mir jetzt sowas auch noch nicht passiert, obwohl ich dann den Android Play Store verwende und so. Also es kommt, glaube ich, darauf an, wie du das Gerät verwendest und
was für Apps du da runterlädst.
Und, ja, genau, wie vorsichtig du da bist.
Naiv, was das App-Runterladen angeht. Ja, weil ich mir dann angucke, die obersten Sachen und die mit der besten Bewertung, das muss ja gut sein. Und dann lädst du es runter und du guckst vielleicht noch drauf, was hat es was für Rechte will es haben. Also wenn jetzt eine Taschenlampen-App auf mein Telefonbuch zugreifen möchte, dann lade ich das nicht runter. Aber vielleicht braucht man da auch ein bisschen Erfahrung. Aber ich glaube einfach auch, dass dieser quantitative Zuwachs von Apps in den Store einfach das zu so einem Dschungel werden gelassen haben, dass das schwierig ist, glaube ich, für einen neuen Nutzer, also für jemanden, der nicht schon das seit Jahren irgendwie benutzt, da einzusteigen, oder für jemanden, der weniger Erfahrung mit Android hat, da den Durchblick zu behalten. Zumindest was den Play Store jetzt angeht. Wenn ich mir einen F-Droid anschaue, da habe ich relativ durchschaubare, übersichtliche Anzahl von Apps, die da nur drin sind. Und da weiß ich auch, dass ich den Leuten, die das da reinstellen kann, vertrauen kann. Anders als bei dem Play Store, wo dann teilweise auch gefakte Bewertungen drin sind und sowas.
Okay, gut.
Na gut,
dann schließen
genug
wir
von
das.
Android. Wir waren ja bei Tizen so ein bisschen, da können wir, glaube ich, dann rübergehen, so ein bisschen zu Hardware. Und genau. Eine Sache, die ich auf jeden Fall, ich läute dieses Jahr ein mit, das ist das Jahr des Smartwatch-Sterbens. Also der Hype um Smartwatches. Der hat nie wirklich abgehoben. Das heißt, wir werden in diesem Jahr, das ist mein vollkommener Ernst, wir werden in diesem Jahr einige Hersteller sehen, die sich zurückziehen vom Smartwatch-Markt, weil eben der Hype nicht abhebt und weil sich das eben in der kleinen Nische irgendwie nur hineingesetzt hat. Und deshalb glaube ich, das wird keinen Boom mehr erleben. Da werden einige Hersteller einfach sich zurückziehen und da werden nur noch 2, 3 vielleicht große Hersteller bleiben. Wir haben es ja jetzt schon gesehen mit auch den kleineren Herstellern. Fitbit hat ja alle möglichen Hersteller aufgekauft, unter anderem auch Pebble. Und Pebble war eines meiner Hoffnungsträger, wo ich gesagt habe, das ist vielleicht mal eine Smartwatch, die ich mir vielleicht mal besorge, weil ich ja allgemein Smartwatches nicht so sehr sehe. Und das ist deshalb glaube ich, das wird jetzt so ein Einheitsbrei werden. Es kommt jetzt zwar noch Androidware 2.0 irgendwie raus oder wie das auch heißen
Titzen.
Wird.
Titzen!
Und Titzen, naja.
Nee, also ich habe ja auch eine Pebble und ich bin maßlos enttäuscht über die Sache, wie das da so abgelaufen ist. Weil es war halt wenigstens eine Smartwatch, die du anlegen konntest und dann 10 Tage lang vergessen konntest, sozusagen. Sie hat dann halt irgendwann angefangen zu nerven und zu sagen, jetzt lad mich mal wieder auf, aber es war halt nicht so, dass du irgendwie jeden Tag dran denken musstest, da irgendwas zu machen. Hat die Bereiche erfüllt, die ich wollte. Es ist für die meisten ist Smartwatch sowieso nichts. Ich sag ja immer noch, es muss mal endlich alles in meine Brille kommen, dann die ich sowieso trage den ganzen Tag. Die paar Notifications kann man auch irgendwie da anzeigen lassen. Dann wäre das halt auch vorbei und dann klickst du an der Seite und dann geht sie weg und du hast irgendwie noch einen Button, der sagt, jetzt störe mich einfach mal die nächsten Stunden nicht. Dann wäre das sowieso erledigt. Smartwatches, weiß nicht, wird großes Sterben.
Hersteller werden sich auf jeden Fall zurückziehen und keine neuen Smartwatches mehr machen, sondern es wird dann wirklich nur 2, 3 noch geben, die was machen werden. Also Samsung wird dran machen, wird was dran machen, Apple wird weiterhin was dran machen und wer bleibt dann noch? Vielleicht Huawei wird noch was dran machen und dann war es das eigentlich im Grunde genommen. Also ich glaube, der Rest der Hersteller, die werden da nichts mehr dran machen. Und es wird auch vielleicht, es wird auf jeden Fall keinen Boom mehr geben, dieser Smartwatches, sondern die werden ihre kleine Nische finden, die werden die Nische sich vielleicht teilen müssen mit jetzt den Fitness-Armband-Herstellern, wo ich doch eher die Möglichkeit sehe, dass die vielleicht, ich will keinen großen Boom, aber sie werden auf jeden Fall einen größeren Marktanteil, glaube ich, haben als die Smartwatches-Leute, also Fitness-Armbänder, weil die meistens auch etwas länger halten als die üblichen Smartphones, also die gehen meistens so 2, 3 Tage lang, also der Nutzen von so einer Smartwatch ist einfach nicht da. Sonst einfach nur so ein Second Screen für dein Smartphone, so eine Smartwatch. Und das ist halt nicht genug für viele Leute. Vor allen Dingen nicht, wenn du das jeden Abend aufladen musst.
Ja. Also das mit jedem Abend aufladen würde ich auch nicht machen. Muss man gucken. Ich meine, es gibt da ja noch so ein paar nette Entwicklungen. Ich weiß aber nicht, ob die dieses Jahr schon durchschlagen. Also so, dass die Akkulaufzeit eventuell länger hält. Muss man sehen. Ich werde meine Pebble jetzt noch ein Jahr lang verwenden und dann gucken wir mal. Also für mich stellt sich 2017 dieses Thema nicht, sich da auf eine neue Smartwatch einzulassen. Und so lange sollen ja die Pebble-Dienste noch laufen. Und was dann nächstes Jahr ist, entweder lege ich sie komplett ab und sage, ja, war schön mit dir, tschüss. Oder guck mir dann tatsächlich nochmal Samsung Tizen Watches an. Oder es gibt nochmal eine neue Technologie, die halt sagt, ja, läuft es nochmal ein bisschen länger und hält halt mehrere Tage durch.
Ja, apropos neue Technologie.
Ja.
Jetzt eine kleine Vorausschau, vielleicht etwas längerfristig, nicht für dieses Jahr, sondern vielleicht für die nächsten 3 Jahre, was ich mir durchaus vorstellen könnte, wo so eine Smartwatch in einer abgewandelten Form dann doch wiederkommen würde, ist, weil die Leute sich dann doch eher auf die, ja, sagen wir mal, analogeren Uhren zurückziehen oder auch die Uhren mit den ganz normalen Graustufen-LCDs zurückziehen werden, also die klassischen Uhren vielleicht auch mehr bevorzugen werden, dass die wiederkommen werden. Also da sehe ich zumindest, wenn ich mir so YouTube anschaue, dass es immer mehr Leute gibt, die Reviews machen zu alten Uhren, also ganz nicht komplett alten Uhren, sondern zu klassischen Uhren machen, also die wirklich mit dem Ziffernblatt noch laufen und so weiter und so fort. Die dann auch wirklich vielleicht sogar ein Leben lang laufen, teilweise von der Akkulaufzeit, also was sag ich, 14, 15, 25, 30, 40 Jahre quasi von der Batterie, die dann läuft. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass vielleicht der ein oder andere Hersteller, G-Shock, Casio, die wären so einige, die das schon mal probiert haben, dass sie vielleicht einsteigen werden und dann so Sachen machen werden wie, okay, wir machen so eine klassische Uhr und wir bauen dann eine wichtige Funktion, die es bei Smartwatches zum Beispiel gibt, zum Beispiel die Benachrichtigung für neue E-Mails oder sowas, bauen dann die irgendwie dort ein und erlauben dann den Nutzer dann durch den Drücken oder irgendwie sowas auf einem kleinen LCD-Display dann die Nachricht anzuzeigen oder sogar, wenn die Sprachausgabe so gut ist, die einfach dann mal vorzulesen oder sowas und werden dann trotzdem diese langen Laufzeiten haben, werden dann trotzdem dieses klassischere Design einer Uhr bieten, die natürlich auch so ein bisschen so ein Statussymbol haben könnte. Also das ist so etwas, was ich langfristig sehe. Nicht in diesem Jahr, sondern vielleicht in 2, 3 Jahren, dass sich das dahin entwickeln könnte. Das wäre so eine Idee, vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt zu viel Geld hat, eine Geschäftsidee.
Dann großes Thema Virtual Reality, VR.
Genau. Das glaube ich, also ich weiß nicht, wie du das so siehst. Im letzten Jahr gab es da die ganzen
mich interessiert
Ankündigungen und so weiter.
Es einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie, ach, ist mir alles egal. Ich habe eh keine Zeit zum Spielen. Und ansonsten kann man VR gerade für nichts Großes verwenden, noch nicht.
Ich glaube, das wird sich in diesem Jahr ändern.
Ja,
ich glaube,
okay.
Das wird sich ändern, gut. Weil wir haben im letzten Jahr die große Hardware in Sachen VR gesehen. Also da hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass wir so schnell sind, die Hardware rauszubringen, also vor allen Dingen PlayStation natürlich mit ihrem VR-System, glaube ich, was das günstigste ist, und HTC und Oculus und wie sie alle heißen, die dann Systeme rausgebracht haben, teilweise sehr interessante Systeme, also wo du dich wie in einem Holodeck in einem Raum bewegen kannst. Da sind dann in den 4 Ecken die Kameras aufgestellt, die dich tracken, dein Movement tracken und dann mit deiner VR-Brille das Ganze abstimmen, so dass du dich in der 3D-Welt so bewegen kannst, dass es natürlich wirkt, du aber nicht gegen die Wand läufst, was sehr cool ist. Das Ganze muss natürlich in den nächsten Hardware-Iterationen dann vielleicht noch kabellos werden, damit das sich nicht so unecht anfühlt, dass man da so ein Kabel irgendwie baumeln hat. Aber ich glaube, da die Hardware jetzt da ist, wird die Software nachziehen. Man wird es zunächst einmal in Spielen merken, dass es immer mehr vermehrt Spiele geben wird, die auf VR setzen werden. Nicht mehr so wie im letzten Jahr die ersten Titel, die dann VR-exklusiv waren, sondern es wird so mehr wie zum Beispiel jetzt an Resident Evil 7 erinnernd. Das ist einfach ein Spiel, was du aus der Ich-Perspektive spielst. Das kannst du ganz normal mit dem herkömmlichen Controller spielen, aber hat eben auch die Möglichkeit, dann eine VR-Brille, dann kannst du dir aufsetzen und dann kannst du das Ganze in VR spielen. Und das ist jetzt so ein Horror-Schock-Spiel natürlich eher. Das ist schon recht interessant, aber man wird dann mit Sicherheit auch andere Bereiche finden. Jenseits des Spielens wird es mit Sicherheit auch die Möglichkeit geben. Und da wird es dadurch, dass die Geräte immer etwas billiger werden auch Und man ja auch VR kann man ja jetzt auch mit seinem Smartphone machen und einer ganz einfachen Box, die man sich zusammenbasteln kann. Cardbox, Google Cardbox gibt's ja oder andere. Da kann man sich einfach auch VR anschauen schon. VR-Filmchen bei YouTube oder sowas. Und es gibt auch ein paar interessante Anwendungen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in Zukunft, vielleicht auch schon in diesem Jahr, dass da einige dann darauf vernünftige Sachen machen, wie beispielsweise, du willst dir eine neue Wohnung holen und willst dir gucken, wie das aussieht, wenn du da ein Möbelstück reinpackst. Dann wird vielleicht VR mit AR so ein bisschen gepaart.
Ja, ja.
Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Dadurch,
aber auch, dass es auch marktreif wirklich schon so,
immer dass mehr Mainstream wird, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das in diesem Jahr sehen werden, auch marktreif schon. Nicht jetzt Anfang des Jahres natürlich, sondern eher Ende des Jahres.
Oder du gehst dann
Jahres
halt wirklich in einen Shop, also was weiß ich, Bodenbelag oder Küche-Einrichtung und dann haben die
genau
da eine VR-Brille und du kannst.
Dann kannst du dir das schon mal anschauen. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, okay, dass sie das so machen können.
Ja, in Amerika
alle,
kommt das vielleicht.
Alle,
ich glaube nicht, dass du
ja,
das
gut
in Deutschland wirklich schon haben wirst. Also. Nicht 2017. Ja, nicht 2017. Also ich glaube nicht, dass ich hier in den Laden um die Ecke gehen kann, sei er auch noch so groß, und mir meine Küche oder mein Wohnzimmer in VR einrichten kann. Obwohl es die Technologie dafür schon gibt, wahrscheinlich die Programme auch schon, und sicher jetzt die ersten das schon machen, aber ich vermute, dass das noch nicht zu uns kommt 2017. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Also wenn da die ersten Läden sowas rumstehen haben, könnt ihr das gerne dann mal in die Kommentare schreiben oder mich antwittern und sagen, haha, guck, hier habe ich gefunden. Würde mich interessieren. Wie gesagt, ich kann es mir gut vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass wir das tatsächlich 2017 schon sehen werden.
Also im Mainstream werden wir das wahrscheinlich nicht sehen 2017, da gebe ich dir recht. Aber Gaming, das werden wir im Mainstream dann sehen, dass das immer mehr sich durch, das ist ja der erste Schritt, ist immer das Gamen. Also Gaming, das wird immer der erste große Schritt sein für VR und danach wird es eben dann auch die anderen Anwendungsgebiete geben und deshalb muss ich Gaming erstmal in Sachen VR durchsetzen und ich bin mir relativ sicher, dass wir das verstärkt in diesem Jahr haben werden. Nicht nur eben für diese großen Systeme, sondern auch für die ganzen Smartphones, für also eben die billigen Systeme. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man halt eben nicht nur die teureren Systeme hat, sondern dass man eben auch die billigeren Systeme hat und dass man da eben dann auch ganz normale Leute ansprechen kann, die eventuell jetzt nicht so sehr auf Gaming stehen, aber das einfach mal ausprobieren wollen. Und ich glaube, da ist ein großes Potenzial, dass viele Leute das immer noch mal ausprobieren wollen. Und es haben noch nicht genug Leute, glaube ich, ausprobiert auf den ganzen Spielemessen, die es da so gab, zum Beispiel der Gamescom oder sowas.
Ja. Apropos, wo wir gerade bei Games waren, letztes Jahr haben wir darüber geredet, dass Steam Machines ein größeres Thema werden könnte, aber so richtig.
Ja, also da sehe ich momentan so ein bisschen schwarz. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, Valve hat's verkackt. Weil sie haben zu starke Einschränkungen in der Hardware irgendwie vorausgesetzt und so weiter und so fort. Und die kriegen irgendwie nichts auf die Reihe quasi mit den Herstellern. Und also ich hatte wirklich gedacht, dass Steam Machines wirklich jetzt durchstarten wird im letzten Jahr. Aber, weil es gab ja die Ankündigungen und so weiter und so fort. Aber es ist ja wirklich nicht irgendwie was Großartiges auf den Markt gekommen.
Genau.
Und ich glaube, die berühmteste Steam Machine ist die PlayStation 4, wer den Kongress verfolgt hat, den letzten, wo jemand dann wirklich Steam auf der PlayStation 4 zum Laufen gebracht hat. Und ja, also ich habe fast die Befürchtung, der Zug ist schon abgefahren für Steam Machines. Im letzten Jahr, wenn sie es rausgebracht hätten, hätten sie vielleicht noch eine Chance, gegen die Konsolen anzustinken. Aber sie haben es verschlafen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist einfach nichts erschienen, so richtig.
Ja. Ja, und ich meine, Nintendo bringt jetzt auch schon wieder eine neue Konsole raus und so. Und alle, die so ein bisschen daddeln wollen, die können das halt auch über die anderen Konsolen machen. Das ist schon richtig. Ja, das ist ein bisschen komisch, dass da nichts gekommen ist. Und jetzt ist wirklich die Frage, kommt da noch was? Lohnt sich das? Aber so ähnlich wie du sehe ich da zurzeit schwarz. Also wenn da jetzt nicht zufällig noch einer um die Ecke kommt und irgendwas rauszaubert, womit man nicht rechnet, wird das auch dieses Jahr nichts mit Steam Machines im
und
großen
Bereich. Und das hat ja dann vielleicht auch indirekt Einfluss darauf, wie viel Games dann irgendwann mal auch auf Linux portiert werden oder wie viel da
ja,
rauskommt.
Natürlich. Es hat große
große Abhängigkeit dagegen, wenn Steam Machines jetzt nicht fliegt, werden sich wahrscheinlich wieder doch mehr Hersteller vielleicht auf DirectX beschränken und einfach gar keine Portierung mehr vornehmen. Das sehe ich auch.
Wobei leider. Natürlich, ja, das sehe ich nicht ganz so pessimistisch. Es hat auf jeden Fall einen Einfluss, aber wir haben als Kompensation Vulkan, was als neue 3D-Engine überall eingesetzt wird, was ja auch dadurch gepusht wird, dass es auf Android zum Beispiel eingesetzt wird und quasi auf allen Plattformen außer auf macOS eingesetzt wird. Und ich glaube, dass das eventuell dann doch die Rettung noch sein könnte für Games auf Linux, weil Steam und Steam Machines hat es irgendwie verkackt. Da waren ja sehr viele Hersteller, die extra nur wegen der Steam Machines dann gesagt haben, okay, wir bringen gleichzeitig auch einen Linux-Port raus für unser Game. Ja. Und wurden sicherlich enttäuscht dadurch, dass es eben die Steam Machines nicht in so, also ich habe von denen nichts gesehen. Also ich weiß, dass da eine Steam Machine mal rausgekommen ist, eine oder zwei, aber so die richtig großen Stückzahlen und viele Hersteller, das gab's nicht. Und Statistiken, was so Linux-Nutzer angeht bei Steam, sind ja jetzt auch eher schwankend rauf und runter gegangen und ich glaube vermehrt eher runtergegangen zum Ende des letzten Jahres. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Steam Machines nicht gekommen sind.
Ja, schade. Also ich sehe jetzt auch keinen Grund, mir selber eine zu kaufen, aber ist natürlich für jemanden, der wenn auch sehr wenig, aber wenn dann doch mal spielt halt unter Linux, also ich meine, ich spiele ganz oft oder wenn ich was spiele, sind es meist Adventure Games und da sind doch viele dann nach Linux portiert worden in letzter Zeit und es ist einfach schön zu sehen, dass man die dann so einfach spielen kann und wenn sich diese Entwicklung jetzt wieder umkehrt, wäre einfach schade. Und das wäre dann Linux. Aber ich meine, vielleicht, wenn jetzt der Marktanteil dann demnächst bei 6% liegt, vielleicht geht sich ja das dann.
Könnte sich dann wieder ändern, ja.
Ja. Okay, das waren so unsere Themen für 2017 oder hast du noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube, das war alles. Also mehr habe ich jetzt auch nicht mehr.
Ja. Mal so in die Glaskugel reingeguckt, was könnte kommen, was kommt sicher. Ich meine, bei manchen Sachen steht es ja auch definitiv fest, dass ein Debian 9 rauskommt, steht einfach fest.
Ja.
Das war jetzt keine große Voraussage. Sind wir mal gespannt, was uns das Jahr bringt. Werden sicher am Ende des Jahres dann sehen, wie viel Prozent Marktanteil dann Linux wirklich hat. Ich hoffe, er wird steigen. Wie gesagt, wir peilen ja so 3% zumindest mal an. Wäre auf jeden Fall schön. Und ansonsten, ja, gucken wir, was das Jahr bringt. Lasst euch überraschen. Genau. Von diesem Jahr 2017. Wir hören uns dann im Februar wieder. Leszek vielleicht nicht. Vielleicht muss der auch Party machen die ganze Zeit. Kölle, Olaf!
Genau.
Ja, und die ganze Zeit Kamelle fangen und hat einfach keine Zeit für irgendwas anderes. Müssen wir mal schauen, was wir da als Thema bringen. Genau, wenn ihr Themenvorschläge habt.
Vielleicht gibt es ja was Interessantes vom MWC, was wir dann vorstellen können.
Genau, aber wir dürfen keine großen Selfish-Sendungen mehr machen. Springen uns die Hörer ab. Wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare posten oder uns eine Mail schreiben. Und wenn ihr Lust habt, mal mitzumachen, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir sind gerade nur ein kleines Team und bräuchten mal wieder Verstärkung. Also wer da Lust hat,
also sich frische mal über ein neue Thema. Ideen wäre immer gut.
Ja, genau.
Wenn jemand sich zum Beispiel eingearbeitet hat in ein Stück Software, was wir noch nie so richtig angesprochen haben oder auch noch nie so richtig verstanden haben, einfach bei uns melden. Ihr könnt euch das dann in dem Interview einfach vorstellen und erzählen, wenn das wirklich geniale Software ist oder sowas. Im freien Softwarebereich natürlich, das wäre so ein bisschen, glaube ich, unser Präferenzthema, was das angeht. Ja,
natürlich, genau.
Einfach mal melden, wenn ihr was Interessantes habt.
Gut. Genau, und dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß und genau, bis zum Februar. Ciao, ciao.
Ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.